liegt ja so folgen, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Man hat sich den schönen roten Faden zurechtgelegt und dann kommt die Nachricht und die Nachricht und die Mail und die Mail. Deswegen sagen wir erstmal guten Tag und guten Morgen, lieber Xandi.
Guten Tag.
Das ist ja der doppelt dreifach guten Tag. Ja, über die technischen Probleme reden wir jetzt nicht, die wir hatten. Die sind nämlich vorbei. Wir haben schon den nächsten Schritt getan und sind in unserer heutigen Folge. Und ich glaube, Xandi, der rote Faden heißt heute den nächsten Schritt machen. Wie findest du das? Nee, ich glaube, dass du,
für dich
ist das schwierig. Also die Spieler sagen doch immer,
für wenn mich ist alles schwierig.
Ja, nee, pass auf. Spieler sagen immer,
seit letzter Woche ist alles schwierig.
Seit letzter Woche ist alles schwierig.
Nee, sag du.
Den nächsten Schritt machen heißt ja oft, man wechselt den Verein und geht zu einem vermeintlich besseren Verein und dann sagt man ja, man muss den nächsten Schritt machen, ne? Oder?
Ja, du, bevor wir esoterisch werden, wollen wir, also wir vergessen das sonst. Nationalmannschaft hat gespielt, sie hat zweimal verloren. Letzte Woche haben wir nicht über Chemnitz gesprochen, die brutal die Bayern in Overtime geschlagen haben.
Wir reden noch über die Nationalmannschaft. Ich wollte nur.
Tun wir das?
Ja, okay. Das können wir schon machen.
Ich will nur, dass es vorkommt.
Die Nationalmannschaft kommt in jedem Fall vor, aber. Cool. Da das ein schwieriges Thema ist und ich 100% in einen kleinen Rant verfallen werde, dachte ich mir, wir fangen schöner an. Wir werden noch richtig schmutzig zwischendurch.
Ja, ich will nur nicht, dass wir vergessen, weil letzte Woche haben wir irgendwie, aber gut, da manchmal ist das so, man kann nicht immer abliefern. Da war, finde ich, thematisch einfach waren wir weit weg von dem, was es vielleicht hätte sein können.
Also,
weil einfach Dinge passiert sind, über die wir nicht gesprochen haben.
Ja, also das Thema Nationalmannschaft ist bei mir ganz frisch, weil ich habe bis gestern Abend um 22 Uhr ja noch das abschließende Spiel kommentiert.
Ja.
Und es ist also
auch verloren ging.
Es ist noch nicht mal 12 Stunden her. Also es ist sehr, sehr präsent. Ich habe auch eine interessante Frage noch bekommen. Also wir bei Abteilung Basketball@gmail.com, das Postfach für alle Kritiken und Anregungen. Für alles.
Dieser Welt.
Auch für Airfryer. Übrigens, ganz kurzer Ausflug. Airfryer und Küchengeräte kommt auch heute. Ich stelle ein neues Küchengerät vor. Also, auch das kommt noch.
Okay, das ist...
Also, das Programm heute ist... Also, wenn ich das alles sehe, was ich mir notiert habe, denke ich, okay, das passt gar nicht für eine Folge. Dann werden auch neue Spieler noch verpflichtet, die auch sogar noch was mit unseren Gesprächspartnern zu tun haben. In drei Herrgottsnamen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, in drei Herrgottsnamen. Darf ich eine Notiz zu deinen Notizen wiedergeben? Also du hast deine Notizen auf jetzt.
Ich habe meine Notizen auf, genau.
Ja, das ist nice, das ist super cool.
Und es ist aber so viel, dass ich denke, wahrscheinlich wird irgendwas auf der Strecke bleiben. Aber eine Sache darf nicht auf der Strecke bleiben, denn ich habe einem Abdi versprochen, dass ich ihn persönlich mal nenne. Er ist ein Riesenfan und ich werde auch seine Frage beantworten. Tobias Kleber aus Singen in Hohentwiel. Schuld schon mal zu 50% eingelöst. Die anderen 50% kommen auch nachher. Können wir jetzt endlich über den nächsten Schritt sprechen?
Also du willst esoterisch bleiben. Okay.
Wir wollen.
Was ist denn der nächste Schritt?
Genau, was? Genau.
Das ist höchst esoterisch und spirituell, wie man dich kennt.
Ja. Was ist der nächste Schritt? Für dich spielt das keine Rolle, weil du dir.
Shots fired
direkt, nein, im positiven Sinne. Weil du kein Mensch bist, der beruflich jetzt an den nächsten Schritt denkt.
Kommen wieder die direkten Einordnungen.
Aber Sportler.
Was bin ich für ein Mensch? Komm, Körni, sag mir, was bin ich für ein Mensch?
Du bist, das ist sehr positiv gemeint, also das ist jetzt nicht falsch zu verstehen. Du würdest jetzt niemals darüber nachdenken, du würdest gerne bei NBC arbeiten oder bei ESPN.
Woher weißt du das? Du bist kein Mensch, der...
Weil du so sehr in der Gegenwart lebst.
Okay.
Aus meiner Sicht. Hm. Was positiv ist. Gehst du zu ESPN? Sag's uns jetzt! Also, er geht zu ESPN, er trinkt Kaffee, er holt Luft. Vielleicht erfahren wir heute auch noch dieses Geheimnis von Xandi. Nein, es geht darum, dass wir immer wieder über Spieler sprechen, die sagen, sie machen den nächsten Schritt, aber wir sprechen kaum mit Trainern darüber, was es für Trainer bedeuten könnte, den nächsten Schritt zu machen. Auf die Idee bin ich gekommen, weil Marco Rose, Fußball, Randsportart neben unserem einzig wahren Hallensport, gesagt hat, dass er jetzt auch bereit wäre für den nächsten Schritt, wenn er von Gladbach nach Dortmund wechselt, weil, Zitat, er nicht vorhat, noch mit 55 oder 60 Jahren Trainer zu sein, muss er den Schritt jetzt machen. Also sowohl finanziell als auch in irgendeiner Form sportlich.
Sportlich ist natürlich schon eine größere Herausforderung.
Ist das wirklich so? Jetzt in der heutigen Zeit von Gladbach nach Dortmund, ist das immer noch dieser Riesenwechsel? Der zweite Baustein war, dass wir einen neuen Trainer haben in der NBA bei den Minnesota Timberwolves. Ich glaube, der wird heute bekannt gegeben, wenn ich mich nicht täusche, oder ist schon bekannt gegeben worden. Der heißt Chris Finch. Und Chris Finch war BBL-Trainer.
Ja.
Im Jahr 2003, 2004 in Gießen. Und er hat über 6 Jahre lang gemeinsam mit Johan Rojekas gearbeitet in Belgien und in der D-League.
Aber nicht in Gießen.
Nicht in Gießen.
Ah ja, okay.
Wer hat in Gießen mit Chris Finch gearbeitet?
Ja, das weiß ich leider noch nicht.
Du wirst es erfahren, denn er ist unser übernächster Gesprächspartner.
Ja, sehr gut.
Ich habe Xandi nicht verraten und ich glaube, er hat deswegen schlecht geschlafen. Also, die Reihenfolge ist die.
Das kann ich dir garantieren, Körni.
Du hast gut geschlafen?
Nee, egal. Deswegen schlafe ich nicht schlecht.
Ja, das glaube ich auch.
Wegen des Gießen Assistant Coaches 2003, 2004 schlafe ich nicht schlecht. Trust me on that.
Absolut.
Ja.
Genau, und weil wir unseren ersten Gesprächspartner jetzt reinrufen, um mit ihm über Chris Finch und den nächsten Schritt in der beruflichen Karriere zu reden, denn er hat ihn auch gemacht.
Ja.
In dieser Saison. Und jetzt schließt sich doch ganz allmählich der Kreis, oder?
Ja.
Ist das so oder ist das nicht so? Johan Rojekas ist Head Coach bei Brose Bamberg. Und er hat jahrelang mit Chris Finch gearbeitet. Und er sitzt jetzt schon vor seinem Lachs und seinem Rührei und wartet darauf, dass wir anrufen. Denn wir sind etwas verspätet, aber wir sind entschuldigt.
Hallo.
Guten Morgen, Coach. Hier sind Micha und Xandi. Grüß dich.
Hallo, guten Morgen.
Vielen Dank. Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Minuten, mit denen wir mit dir reden wollen. Gar nicht mal großartig über Brose Bamberg. Wir haben ja schon, und das, da hast du mich drauf gebracht, Johann, das Thema Chris Finch. Ja, also ja, ich habe es gelesen, dass er Head Coach in Minnesota wird. Und du bist derjenige, der mit ihm über 6 Jahre gearbeitet hat.
Ja, stimmt. Erstmal in Belgien vor 5 Jahren und dann ist er nach die D-League gegangen. Hat er bei die Rockets, Houston Rockets unterschrieben, hat er dann bei die Vipers als Head Coach gearbeitet. Und da bin ich ihm dann nach seiner ersten Saison bin ich ihm noch, wie sagt man, ein Jahr noch
gefolgt.
Ja, genau.
So. Wir wollen heute so ein bisschen in diesem Podcast, wenn uns das gelingt, als roten Faden darüber sprechen, was es bedeutet, auch als Trainer den nächsten Schritt zu machen. Jetzt hat Chris Finch eben auch in Gießen trainiert, in der BBL, war dann mit dir lange Zeit in Belgien, D-League, jetzt NBA. Kannst du bei ihm, wo du ihn ja so gut kennst, Dinge erkennen, die ihn, wo du sagst, ja, das war fast vorherzusehen, dass der irgendwann mal noch weiter den nächsten Schritt geht? Hat er irgendwas, was andere nicht haben, wo du sagen würdest, das prädestiniert ihn dazu, ein NBA-Headcoach zu werden?
Ja, ich glaube, dass er schon in Belgien ein Top-People-Manager war. Er wusste genau, was die Spieler brauchten, auf die richtige Zeit. Er wusste genau, wenn er, wie sagt man, böse musste werden und wenn er mal eine Kiste Bier in das Umkleideraum musste setzen. Er hatte wirklich ein Top-Gefühl für die Spieler. Er war, außer das, he was a top X&O's coach. Sein Offense war wirklich, ich glaube, dann sehr neu in Europa. Wir hatten gleich Success in Belgien, aber auch das Zeit in die ULAB Cup, wie man das nennt, eigentlich die Euro Cup, kann man sagen, von jetzt. Es war alles so, there was so much freedom and there was so much randomness. Und es war eigentlich nicht, wie sagt man, zu scouten. Ich kann mich noch erinnern, dass da war auch ein anderer Coach, wo war das? Irgendwo, ich weiß nicht, in Europa. En daar had hij dan versucht uit te vinden, oké, okay, wenn de bal daarheen gaat en de point guard mag die kut, dan passiert das en das en das. En dat was alles random. We wisten ook eigenlijk niet wat nach die eerste pass passierte. It was an organized chaos. And obviously you need a lot of smart players for that, a lot of players that can read it. Aber ich glaube auch, dass das, you know, his way of you know, of having success, you know, like players, our offense only got better during the season. Ja, ich glaube, dass das zusammen mit sein, wie er die Spiele managte on and off the court, yeah, that was for me also a huge eye-opener. Es war für mich auch am Anfang, ich muss mich da wirklich angewöhnen, weil ich kam von einem, wie sagt man, einem Regime, um so zu sagen, wir fangen um 10 Uhr an, um zu trainieren. Und das ist wirklich genau um 10 Uhr und die Training dauert bis 12. Und das ist genau bis 12, nicht eine Sekunde vor, nicht eine Sekunde später. Disziplin neben das Spielfeld. Und dann kam da ein Trainer, ja, der fängt an 10.08 Uhr, wenn er da war. Der Disziplin war nicht, wie sagt man, im Zeit im Bus sein. Das war, Disziplin war, you know, guard the ball screen every time the same way, you know. Ja. Das war total anders. Das war für mich auch ein Schock. Am Anfang war, hatte ich auch gedacht, von, wie kann das gut gehen hier? Weil die Spieler sind, wie sagt man, they're loose cannons, um so zu sagen, neben das Spielfeld. Aber ja, auf das Spielfeld war das doch total, ja, war richtig interessant für mich zu sehen, dass so ein anderer Stil, ich glaube, dass er dann die einzige USA-Trainer in Belgien war, ja, dass das so konnte klappen. Das war wirklich geil.
Hat er das denn beibehalten, dieses Organized Chaos? Also off the court hast du es gerade bisschen beschrieben, aber wie kann man ihn denn als Coach on the court einordnen? Wie manifestiert sich dieses organized chaos auf dem Feld?
Yeah, I mean, I think he had two things that were really important for him. He always said, do something for somebody else and look to the action in front of you. And if you do something for somebody else, you eventually create for yourself. Das hat er sehr sicher, wenn ich bei ihm in die D-League war, war das noch immer die the bread and butter of the offense.
Was in der D-League aber schwieriger wahrscheinlich zu vermitteln ist als in Belgien, denke ich mal, oder?
Ja, es ist schwierig. Aber man muss auch sehen, sein Recruiting war dann schon, wir hatten for example Matt Jennings, ja, der hat dann nach Euroleague gespielt. Wir hatten vier Spieler nachher, die in die Euroleague gespielt haben. So, you know, he was already like recruiting guys that could, that, you know, maybe had already that European like style in them. But there was one big difference that I noticed. Wenn man, das hat jetzt auch, weiß ich, like everything is a little bit more, like he uses a lot of like 81, 82, 83, 84. So there is less, let's say the randomness is a little bit like pre-organized.
You know, free flow, like free that. Motion, bisschen.
Yeah, the first screen or the first action is programmed and then everything is like an organized chaos. Mm. Und das war in Belgien war alles Chaos, um so zu sagen. Okay.
Aber die Spieler müssen dann ja selber wirklich mitdenken, mitarbeiten. So ein bisschen erinnert es mich an den spanischen Stil, der ja auch viele Optionen offen lässt dann, dass die Spieler selber entscheiden können, wie die Offense weitergeht. Geht das ein bisschen in die Richtung oder ist es einfach
chaotisch? Ich glaube auch, dass wir ein bisschen wie Alba Berlin jetzt gespielt haben. Unglaublich viel Off-Ball-Screens und sehr wenig Ball-Screens. Wir hatten, es war alles White-Pin-Downs, Curls, Pops, Screen-Away, Backscreens, all das sort Sachen und sehr wenig Ballscreens eigentlich, was man ja in dieser Zeit am meisten sieht. Mhm.
Jörn, wenn man so neben einem Trainer arbeitet und der geht jetzt dann diesen Schritt Richtung NBA, also ich will jetzt gar nicht diese Wertung einführen, dass NBA-Coaches bessere Trainer sind als Euroleague oder Eurocup oder BBL-Coaches, aber vermutlich in eurem Ranking als Trainer ist es ja wahrscheinlich so, oder? Dass man denkt, okay, wer NBA-Trainer ist, ist auch ein besserer Trainer als ein anderer. Ist das so? Hat man dieses Gefühl?
Ich glaube, dass das wirklich geht um People Manager da. X's and O's ist natürlich sehr wichtig, aber da hat man auch ein großes Staff für. Ich glaube wirklich, dass es so ist, viel wichtiger ist da, dass man eine gute Relationship hat mit deinen Stars. Okay. Ja, das ist, wenn er bei den Rockets war, musste er gut sein mit James Harden. Das war vielleicht sein wichtigste Task, weil wenn du Vertrauen hast von deinem Star, dann hast du Erfolg und dann kannst du auch in die Bubble bleiben, um so zu sagen.
Das umgekehrt, ist genau.
Ganz andere.
Wenn ein James Harden dich nicht will, dann bist du einfach irgendwann auch raus. Ne? Das ist dann
genau, sehr einfach. So, ja.
A Players League vergleichsweise natürlich.
Ja, so ist auch.
Ja. Ja. Okay, direkt die Einschätzung. Wie gut ist Karl Anthony Towns? Ist er nur ein Good Stats on a Bad Team Guy oder kann der auch mehr?
I'm not an NBA expert, so da musst du denk Alex Vogel fragen, ne? Da weiß der viel mehr von.
Schöne Grüße.
Aber Grüße zurück. Aber ich glaube auch, dass es ist natürlich Finch ein Task jetzt, dass um ihn alles rauszuholen. Ich meine, er hat auch viel Pech gehabt, ne, dieses Jahr. Ich glaube, dass er ein wrist injury hat gehabt, dann hat er Covid gehabt.
Covid, die ganze Familie, war schlimm, tragisch eigentlich.
Ja. Genau. So, ich glaube auch, dass das wird nicht so einfach, denke ich, für ihn. Aber, he's a big man. Yeah, I know he's skilled. Und das funktioniert richtig gut bei Finch. You know, weil er hat das natürlich auch gedaan mit Jokic. Und wer war das? Die andere? Anthony Davis oder something, glaube ich. Bei den Pelicans. And he uses these guys as point centers, point forwards.
Johann, wir reden auch darüber, was es ja immer bedeutet, diesen nächsten Schritt zu machen, den du ja auch irgendwo in irgendeiner Form gemacht hast. Du warst eine sehr, sehr treue Seele, sowohl in Belgien als auch die 7 Jahre in Göttingen. Ist das für dich, dann nach Bamberg zu gehen, auch sowas wie ein nächster Schritt in einer Karriere? Und ist das etwas anderes als Trainer, einen nächsten Schritt zu machen, weil immer nur die Spieler davon reden? Ja, die Spieler sagen oft, ja, ich mache den nächsten Schritt und gehe jetzt zu einem Eurocup, Euroleague-Team. Natürlich kriegen die da auch mehr Geld. Also das ist auch der nächste Schritt übrigens. Aber wie wichtig ist das bei euch Coaches auch, diesen nächsten Schritt zu machen? Oder ist es für euch einfacher zu sagen, ich bleibe 7, 8, 9 Jahre bei einem Verein und mache dort sowas wie Leibenhardt in Ulm, John Patrick in Ludwigsburg, du in Göttingen. Kann man das vergleichen mit Spielern oder ist das etwas anderes?
Ich glaube, dass man das kann vergleichen, aber ich denke, dass wir als Trainer eigentlich viel mehr Zeit haben natürlich. Und deswegen kann man, wie JP jetzt macht oder Torste oder wie ich in Göttingen gemacht habe, irgendwo 7, 8 Jahre bleiben, weil man natürlich eine Coaching-Karriere kann 30, 40, 50 Jahre sein.
Was eigentlich geil ist, ne? Wenn man das überlegt, Aito 74, der läuft da immer noch rum und Coach
Euroleague. Greg Popovich ist auch Mitte 70 schon jetzt.
Ja, irgendwie sind diese...
Ja, also, so man hat eigentlich viel mehr Zeit, um etwas aufzubauen und ich denke auch, dass man mit einem Verein sich kann weiterentwickeln auch. Ne? Wenn man sieht, dass Ludwigsburg sich Ulm sich hat entwickelt in den letzten Jahren, dann ist das, denke ich, auch als Trainer einfach geil, um da part of zu sein. Ja. Und dann so. Man, you grow with the team and the organization, I think.
Wenn jetzt gleich das Telefon klingelt und Chris Finch ist dran und sagt, du, Johann, hast du Lust, Minnesota hier in meinen Staff mitzukommen? Wärst du dann weg? Würdest du das machen?
Na, ich denke nicht, dass Chris Finch ein Trainer von Bamberg in seinen Staff kann haben. Ich
glaube,
dass
man da. Du hast 6,5 Jahre mit ihm gearbeitet und in der Eurobasket-Datenbank steht unter deinem Eintrag worked successfully 6.5 years with Chris Finch. Also.
Ja, gut, Eurobasket hat auch gesagt, David Krämer geht zu Betis Sevilla. Also.
Ja, genau. Spaß.
Die haben einen schlechten Run gerade. Aber das stimmt natürlich, successfully. Sorry, das wollte ich musste nur gerade lachen wegen Eurobasket, weil da doch einiges dabei ist gerade.
Also, aber wenn er anrufen würde, wäre das doch, glaube ich, ein No-Brainer, oder?
Ja, das denke ich auch, ja.
Aber er ruft wahrscheinlich nicht an, denkst du?
Wir rufen regelmäßig an. Wir texten viel, so, aber dann geht es mir über Basketball und einfach über Leben. Ne? Wir haben wirklich 6 Jahre jeden Tag zusammengearbeitet. We traveled around whole Europe. Wir haben, wenn wir in Belgien gearbeitet, waren wir jede Wochenende in Deutschland Spiele anzuschauen und Spieler zu scouten. Wir haben eine very close relationship.
Ja, also man kann auch sagen, ein Freund, würde ich mal jetzt einfach
erweitern. Genau, genau, ja, sehr sicher, ja.
Dass du dann hospitieren mal gehst, ist das eine Option direkt? Ich meine, es ist ja auch immer spannend bei NBA-Teams.
Ja, ja, sehr sicher. Ich meine, das habe ich vor zwei Sommern habe ich ein bisschen so in die Video-Sessions bei den Pelicans mit ihm angeguckt. Ich war schon einige Tage bei den Rockets, wie viele Jahre? Für 10 Jahre oder so. Und das hilft auch, weil ich habe dann, wenn ich bei den Pelicans war, dann habe ich da wirklich, konnte ich Derek Willis jede Video-Session anschauen. Ich konnte sehen, wie er auf die Coaches Kritik reagierte und so. Das war auch interessant, weil ich wusste, dass ich Derek gerne nach Göttingen wollte holen. Aber er wusste gar nicht, dass der Trainer von Göttingen in die Videosession jedes Mal war. So, I think that was really interesting for me also how they talk to the players and where they put their emphasizes on. Dann war es für mich richtig interessant, okay, wie reagiert Derek Willis, auf so etwas. Und so that really helps, there's the resources are just huge there and I can use them well. So. Ja.
Eine Frage noch in dem Zusammenhang, wenn ihr da viel im Austausch steht, so eine Trainerverpflichtung während der Saison, habt ihr euch ausgetauscht, wie das so abläuft? Also das ist ja eine ungewöhnliche Wahl, sage ich jetzt mal, dass man einen Head Coach holt, der aktuell ein anderer Assistant ist bei einem anderen Team. Also bewirbt man sich da oder sind die Wolves direkt auf ihn zugegangen, weil sie ihn wollten? Weil es gab ja noch ein paar andere, die in Frage kamen.
Ja, das weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es sehr ungewöhnlich ist. Ich glaube, dass es since 2009 oder so etwas war, dass ein Trainer von einem anderen, ein Assistant Coach von einem anderen Verein im Saison gewechselt ist als Head Coach. So sehr sicher in Amerika ist da natürlich viel Kritik auf, aber it's all about networking. Huh? Pascucci, Rosas, they are now in the front office there. Und das sind auch die zwei Personen, die ihn aus Belgien geholt haben nach die Vipers. So, it's all about who you know.
Er war ja irgendwie auch Chefcoach der britischen Nationalmannschaft mal kurz.
Oh ja, ja,
und
ja.
Da war Nick Nurse sein Assistant Coach.
Yes.
Ne? Und Nick
Nein,
Nurse
das ist dann, Wahnsinn.
Und dann Nick Nurse, Head Coach in Toronto, er Assistant von Nick Nurse. Jetzt, buff. Also ja.
Global Basketball Citizen.
Ja. Auch
Chris Finch und Nick Nurse, ich glaube, noch mit 20 oder 30 geschlagen. Da haben wir in Preseason, dann war es Bray gegen Great Britain und dann war, glaube ich, 30 Punkte für Bray. So.
Okay.
Ich habe ein gutes Record gegen Finch und Nurse. Okay. Ja, das war für mich wirklich als Trainer schon richtig gut für mein Development, weil er hat das, ich glaube, 3-4 Jahre gemacht oder vielleicht 5. Und dann war er eigentlich immer in Preseason, das ganze Preseason weg. Und so, dann musste ich das Preseason ganz allein machen. Und das hat mich wirklich gut geformt als Trainer, muss ich sagen. Weil das war nicht einfach. Da muss man alles aufbauen, habe ich auch viel gelernt. Ich kann mich erinnern, dass da war ein Preseason, wo wir alles gewonnen haben. Und ich dachte, dass ich einen super Job gemacht hatte. Und wir fangen die Saison an und ich glaube, dass wir 0-3 were right away. Und dann habe ich mich realisiert, dass ich eigentlich nicht Sachen aufgebaut hat, aber nur, sag mal, I was just worrying about winning in preseason, which was totally wrong. Und dann glaube ich auch, dass ich einmal ein Preseason gehabt habe, weil wir alles verloren hatten. Und dann waren wir 6-0 in die Liga. Also, das sind für mich als Trainer, das war ich denke 25, 26 Jahre, those were golden years. Because, he gives everybody a lot of freedom. And I think that's also.
Ist vielleicht in der heutigen Zeit gar nicht schlecht. Andererseits wird vielleicht auch wieder eine Zeit kommen, wo man strenger sein muss und wo man doch um Punkt 10 Uhr im Bus sitzen muss oder in der Halle sein muss. Ne? Es sind ja vielleicht auch immer irgendwelche unterschiedlichen.
Ja, die Zeiten sind natürlich geändert, genau, die sind geändert. But he just knew exactly, when to, how say, have the right tone. Ich kann mich noch mal erinnern, das war, wir spielten in Leuven in Belgien und in Belgium you travel on game day, you go by bus. So I also remember that a few years before, we never won in Leuven. Yeah? So we were late, we were in traffic und dann hatte ich mit einem anderen Trainer zusammengearbeitet und dann, okay, da war Stress im Bus, wir kommen zu spät, okay, alle Spieler jetzt tapen im Bus. Dann haben wir die Briefing gemacht im Bus, da habe ich da so rumgestehen mit die Blätter, okay, das ist Offense, Defense und ganz viel Stress, schnell aus Bus, hopp, 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 boom, aufwärmen spielen, boom, verloren mit 30.
Ach komm.
Und dann, ja. Und dann mit ihm, mit Finch, so, I never forget this, it was, I think, 1 hour before tip-off and we were still in the bus in traffic. Hm. Und 45 Minuten. And you know what Finch was doing? He was snoring in the first row. He was sleeping. You know? Und ich war ganz unter Stress. Ich so, oh nee, das ist, wie muss das jetzt? Und Briefing und Taping. Er hat gar nichts gesagt. Wir sind da angekommen. Ich denke wirklich 35 Minuten vor Tip-Off. We never won in Leuven. The only thing he did, he walked in the locker room and he said, if you guys want to have an excuse, here you have it. And he walked out.
Ja.
That's what he did. Und dann haben wir das erste Mal gewonnen in Leuven.
Ja, ihr habt gewonnen.
Da haben wir gewonnen. That's what he said. If you guys want to have an excuse for not playing well, here you have it.
Okay.
Und hat ihn so stark gemacht. Yeah. Er konnte die Situationen einfach sehr gut anfüllen. Also er ist ein Top-Spieler-Recruiter auch. Jenkins hat er geholt aus der zweiten Liga in Deutschland. Mhm. He was amazing.
Hast du dir ganz konkret was abgeschaut? Also, oder geht es generell um dieses Thema Spieler zu betreuen, Spieler zu managen?
Ja, yeah, I mean, das ist natürlich eins. Aber auch, you know, wie my open offense is his open offense.
Ah, okay.
Es hat sich geändert, weil ich natürlich, it's his open offense, but we run a lot more ball screens. You know, das muss man sagen. Aber am Ende ist die Philosophie ist das Gleiche. You know, ich habe mich auch vor der Saison mit ihm ausgetauscht, wie wir in Europa, wie sagt man, Erfolg müssen haben und ja, bis jetzt hat das funktioniert. My defense, I think, is totally different than it was with him. But offensively, I think there's a lot of things that we still do. Ein großes Beispiel: wir spielen in Bilbao dieses Jahr und wir haben als Sideline out of bounds und die haben Zone gespielt. Und dann haben wir den Ball reingenommen. We threw 8 passes, 0 dribbles, and we had a layup. Now that's open offense. You know, think ahead, move without the ball, limit your dribbling. Und dann habe ich das wirklich nach Finch geschickt. Like, hey, look here, open offense still works in Europe. You know, that's just really that's how we used to play. We had a point guard, Travis Conlon. Hat glaube ich noch bei Frankfurt gespielt. Frankfurt glaube ich. Und er war einfach, ja, he was the perfect point guard for our offense. He could not run a ball screen. He could not shoot. But he was just moving the ball from side to side. And then we had guys like Jenkins, Torbert, who can just, you know, on ball reversals, attack space, you know. I think that was also like, you know, really, that was a part of our success. Like, nobody was moving the ball like we would throw 10 passes in a row without dribbling the ball and then get a layup. Ja. You know, und das ist noch immer eine von meinen Sachen, die ich bei meiner Mannschaft auch sehen will.
Das heißt, die Minnesota Timberwolves spielen demnächst so wie Brose Bamberg. Sagen wir so, wie es ist.
Ja, ja, genau.
Karl-Anthony Towns schaut sich Chris Sengfelder-Videos an. So wird es
ja,
ablaufen.
Genau. Ja, genau. Ja, so stark ist natürlich nicht. Da kann ich 31 Punkte und 17 Rebounds holen.
Ja.
Aber
und genau, Sengfelder spielt wenigstens durch und der Towns will immer noch ausgewechselt werden.
Genau, das People Management, das muss man managen.
Alles klar, ja, Johann, dann freuen wir uns sehr auf, ja.
Ganz kurzer Ausblick, ja. Nächstes Spiel, was haben wir? Frankfurt, ja?
Frankfurt, ja.
Frankfurt.
Ja, da hattest du jetzt viel Zeit, dich vorzubereiten. Ja. Einsam und verlassen in deinem oberfränkischen Dorf. Alle deine Spieler sind bei der Nationalmannschaft und du hast 24 Stunden Fraport Skyliners Videos geschaut.
Ich bin mich jetzt eigentlich bei Nienburg am beschäftigen, weil das natürlich ganz neu ist.
Ja, der Gegner in der Champions League.
Ah, stimmt.
Weil das spielen wir schon am Dienstag. Und dann haben wir wieder viel frei, weil dann müssen wir in Quarantäne nach dem Spiel. Ganz komisch ist hier, weil wir den Check fahren. Nürnberg.
Ja, die Gegend ist, verstehe ich. Okay, mein Gott, ja, Wahnsinn. Ja. Ne?
Das ist Wahnsinn. Ja. Und dann einen Tag trainieren und dann müssen wir nach Spanien, in Spanien spielen. Mhm. So. Ja, kommen dann, einige große Herausforderungen.
Große Herausforderungen. Aber bevor du den nächsten Schritt machst, wird noch eine Zeit vergehen, oder? Also Bamberg ist erst einmal der...
Ja, ich glaube, dass ich hier genug zu beweisen habe als Trainer. Ich bin froh, dass ich bei so einem Verein mit so einer großen Geschichte die Chance habe bekommen. Und hoffentlich können wir das nächstes Jahr, kontinuieren und noch besser machen als dieses Jahr. Und auch mal wirklich das richtige Bamberg, fühlen. Weil,
ja, dieses Jahr. Freak City. Das richtige Bamberg, ja. da gehören einfach die über 6000 Zuschauer auch dazu. Ne? Das
genau.
Ansonsten und ist das ja nur so ein.
Dieses Jahr ist es alles, man verliert zu Hause gegen Oldenburg und gewinnt zu Hause gegen Berlin und ja, gegen, alles ist das Gleiche, ja, sozusagen. Ja. Das ist wirklich, ja, das ist schade, das ist richtig schade.
Stellt euch vor, was bei dem Spiel gegen Berlin los gewesen wäre in einem Freak City Setting. Boah.
Ja, ich hatte immer Probleme in Bamberg zu coachen in die letzten Minute, wenn das ein bisschen ein tight game war, weil man kann einfach die Spieler nicht mehr kommunizieren.
Ja.
Und ja, das ist dieses Jahr doch ganz anders, ja. Leider.
Kommt wieder. Wir freuen uns. Wenn es dann wieder kommt, dann wird es umso schöner.
Ja.
Positive genau. Spin.
Yes.
So sieht's aus.
Das machen wir.
Johann, ganz lieben Dank für diese Einblicke in deine Zeit mit Chris Finch, dem neuen Headcoach in Minnesota. Also so ein bisschen BBL-Flair jetzt auch in der NBA, weil er ja auch in Gießen war. Und es ist immer ganz schön zu hören, wie auch ihr Coaches alle so zusammenhängt. Also nicht nur die Spieler kennen sich und haben ihre WhatsApp-Gruppen, ihr seid genauso vernetzwerkt. Das ist ja das Spannende.
Noch mehr vielleicht sogar.
Ja. Alles Gute. Torsten Leibniz hat auch mit ihm gearbeitet, das weißt du. Das war sein Assistent.
So ja, wäre unser nächster Gesprächsgast. Den haben wir aber jetzt ein bisschen nach hinten schieben müssen, weil der jetzt einen Termin hat. Aber ja, Torsten Leibniz war sein Assistenztrainer in Gießen 2003.
Ja, genau.
So sieht's aus.
Schöne Grüße dann an Torsten auch.
So werden wir es ausrichten.
Das sagen wir.
Lieben Dank, Johann.
Danke.
Gute Zeit und viel Erfolg die nächsten Spiele. Kommen wichtige Aufgaben.
So. Danke.
Danke dir. Ciao. So, ja, da hat er es verraten, Xandi.
Ja, natürlich. War auch 6 Jahre in Gießen. Das vergisst man ja.
Ich hätte es auch nicht gewusst. Und dann kommt.
Nee, also aus dem Kopf keine Chance. Aber Kopf, natürlich, ja. Da war was.
Genau.
Ja.
Aber der hatte nur ein ganz kleines Zeitfenster. Unser Torsten Leibniz, mal schauen, ob wir das noch hinbekommen, dass er über seine Zeit mit Chris Finch spricht. Denn wir haben, ja, es geht jetzt hier Schlag auf Schlag, Xandi.
Was machen wir denn jetzt? Sagst du mir. Also sag mir zuerst, was ich für ein Mensch bin und dann, wen wir anrufen.
Ich weiß ja auch nicht alles über dich.
Ja,
natürlich. Echt? Also wenn du den nächsten Schritt machen möchtest... Dann sag uns das.
Nee,
aber möchtest du zu, wie heißt der, die Podcast-Legende in den USA?
Bill Simmons.
Nein, der Typ, der Quadrillionen Dollar bekommt. Joe Rogan, genau. Das wäre doch schön. Also da.
Michelle Obama. Das sind die großen Podcaster aus.
Michelle Obama hat einen Podcast?
Ja, klar.
Echt?
Einen riesengroßen. Spotify Exclusive.
Wow.
Ja, deswegen, also die kriegt auch richtig Asche dafür, glaube ich.
Ja, ich höre immer noch, dass ich höre tatsächlich die Autobiografie von Barack Obama.
Ah, cool. Ist das gut?
Ja, super.
Oh, ich habe die Bild-Doku begonnen, da können wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen. Da habe ich auch ein, zwei Fragen.
Die Bild-Doku über die Obamas?
Nein, die Bild-Doku auf Amazon Prime über die Bild-Zeitung.
Ach so, ja, die habe ich gesehen.
Die hast du gesehen, oder?
Ja, frag ruhig. Wir haben noch 2 Minuten. Ich habe unseren nächsten Gesprächsgast leicht vertröstet auf... 5 Minuten später.
Du hast nämlich gesagt zu Bild-Doku, dass du diese Newsroom-Action ja so faszinierend findest.
Ich mag Newsroom, ich finde Newsroom-Action irgendwie...
Ja, also ich weiß, dass
überall Fernseher hängen und überall News reinkommen und alle unterhalten sich drüber, ja.
Aber hättest du es dir nicht ein bisschen glamouröser vorgestellt?
Ja.
Weil die Räumlichkeiten ja doch schon relativ räudig sind auch.
Also das Großraumbüro... war jetzt schlecht zu erkennen, ob das da eine besondere Atmosphäre hat.
Da hingen auch nur ein paar Screens, so hingezimmert.
Ja.
So
aber dieser Besprechungsraum, in der Hoch-Corona-Zeit, haben die den vollgeflanscht mit 12 Leuten, also
Ja, gut, am Anfang vor allem. Dann haben sie es zumindest ein bisschen, aber sie haben es ja auch immer wieder ins Lächerliche gezogen. Da haben sie auch ganz gut Shit bekommen in der entsprechenden Bubble.
Aber klar, also es ist nicht so, wenn ich mir jetzt, ich war allerdings auch schon mal zur Besichtigung bei CNN in Atlanta.
Ja gut, das müsste ein anderer Schnack
sein. Nee, ist es eigentlich auch teilweise gar nicht.
Ah, okay.
Also das ist auch so leicht ernüchternd zu sehen, dass die da auch nur mit Wasser kochen. Mhm. Da ist, ich weiß nicht, ob die mir die Top-Räume verschwiegen haben, aber die für die Besichtigung freigegeben waren, da habe ich jetzt gedacht, okay, das hätte ich mir jetzt auch etwas... Also bei mir müssen mindestens 24 Monitore in einem Raum hängen mit 24 verschiedenen Signalen. Von nordkoreanischem Staatsfernsehen bis NBC muss da alles laufen.
Warst du mal im Telekom-Headend in Unterföhring?
Ich weiß, was du meinst. Dort laufen ja auch 48.000 Signale
Da läuft alles ein, was auf Magenta TV läuft. Und das ist eine Kommandobrücke wie aus einer anderen Welt.
Ja, da also war ich auch schon einmal kurz zum Reinschauen. Da denkst du dir, okay, die Jungs und Mädels, die da arbeiten, die kommen auch leicht gebräunt abends nach Hause, weil da muss ja Elektrosmog sein, oder? Ich weiß es nicht.
Kann sein, dass da Elektrosmog drin vorhanden ist, aber es schaut wahnsinnig beeindruckend aus. Und es ist echt ein cooler Raum. Ja. Genau. Also die Bild-Doku war das nur zur Einordnung, mit Julian Reichelt in einer tragenden Rolle und Paul Ronsheimer.
Paul Ronsheimer ist dann mir zu viel der Star. Dann irgendwann ab Folge 4 geht es ja fast nur noch um.
Ja, ich bin da erst, also ich bin noch nicht durch.
Okay. Ich finde es spannend, weil ich finde die Bild-Zeitung interessant und spannend, weil nicht nur meine Meinung zu bilden, aber einfach sie bietet ein gutes Spiegelbild auch der Gesellschaft. Also ich lese die Bild nicht, um mir eine Meinung zu holen, wie man zu einem Thema stehen sollte, sondern mich interessieren eher die Mechanismen dahinter, warum irgendwas wie argumentiert wird.
Ja, voll. Und also wie Reichelt über die, dass sie keine Kampagnen machen oder dass ihnen das immer vorgeworfen wird, ist natürlich Quatsch, weil es sind astreine Kampagnen und das siehst du ja bei der Drosten-Geschichte, die da auch sehr prominent vorkommt. Aber
sprich weiter mit der Bild-Zeitung. Wir können sie aber auch links liegen lassen und gehen zu unserem nächsten Gesprächsgast, denn Schluss mit Vertrösten. Wir kommen zu einem Coach, der...
Apropos, da mache ich jetzt eine inhaltliche Überleitung. Jetzt, ich würde gerne der Pressestelle der MHP Riesen Ludwigsburg für diesen doch sehr anderen Zugang eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Zumindest, also gratulieren ist ein starkes Wort, aber es war sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob du den Tweet gesehen hast.
Ich habe den Tweet gesehen, genau.
Mit einem Meme, mit einem älteren Meme, aber es war trotzdem sehr witzig.
Ja, wenn du jetzt
sagst, wie die Vertragsverlängerung bekannt gegeben wurde. Also ich fühlte mich sehr gut unterhalten, weil es einfach mal auch anders war.
Ja, ich weiß, dass es was anders war, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf, was sie genau gemacht haben. Aber in jedem Fall,
Those who know, know.
Those who know, know. Okay. Mhm. Vielleicht habe ich es doch nicht gesehen. Aber doch, ich habe es gesehen. Jedenfalls geht es um John Patrick, genau. Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg, Spitzenreiter in der Easy Credit BBL, seit 2013 Coach in Ludwigsburg und für das Thema unserer heutigen Sendung natürlich wie gemalt den nächsten Schritt machen oder eben irgendwo sein und dort eine Art Vermächtnis aufbauen.
Das Thema unserer heutigen Sendung, wie immer.
Fake News.
Auch das war JP.
Und den holen wir jetzt mal rein ins Boot, denn der hat noch einen neuen Spieler verpflichtet. Jamal McLean geht zu den MHP-Riesen. Der ehemalige
MVP.
Ja.
Hallo, Michael.
Ja, John, hier sind Xandi und Michael. Grüß dich. Guten Morgen.
Hallo.
Guten Morgen.
Wir haben schon gerade, das weißt du natürlich alles gar nicht, wir haben lange Zeit gerade mit einem der langjährigen Assistenztrainer von Chris Finch gesprochen.
Von Chris Finch?
Ja.
Cool. Chris Finch wird Head Coach bei Minnesota.
Genau. Ja? Und mit wem hat er über 6 Jahre in Belgien zusammengearbeitet?
Johann.
Ja, natürlich. Mit deinem Kollegen Johann Reuerkas von Brose Bamberg.
Cool.
Ja, und das waren natürlich interessante Geschichten, weil wir so ein bisschen auch darüber geredet haben, wie das denn so ist bei euch Coaches. Spieler sprechen oft davon, den nächsten Schritt, den nächsten Step zu machen, zu einem besseren Team zu gehen. Damit bist du ja quasi in Ludwigsburg umgeben. Jede Saison aufs Neue hast du Spieler, die bei euch super spielen und dann sagen, jetzt mache ich den nächsten Schritt. Nur du als Head Coach, du bleibst wieder 2 Jahre länger. Wann machst denn du mal den nächsten Schritt? Oder brauchst du
also
das
nicht? Ich brauche es jetzt nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe 6 Saisons weg von meiner Familie erlebt. Ich war sehr ehrgeizig als junger Coach und ich habe bei Nike gearbeitet, mehr oder weniger Fullzeit als Sports Marketing Director und auch Pro Basketball gespielt und gecoacht. Und ich habe also meine Frau und 3 kleine Kinder fast nie gesehen. Und es ist selten, dass ein Familienvater auch Profi-Coach sein kann. Und das kann ich hier in Ludwigsburg. Das habe ich auch in Göttingen gemacht, wobei ich ein Jahr in Japan war. Aber als ich in Japan war, meine Familie hier war oder in Göttingen war und in Würzburg gecoacht, ist es und auch in Ludwigsburg hier allein war und meine Familie in Göttingen war, das macht wenig Spaß am Ende. Und die Kinder wachsen sehr schnell. Du weißt die Geschichte. Es gibt viele Coaches, die eine Entscheidung machen mussten. Gehe ich mit meiner Familie oder mache ich meine Karriere? Und ich bin sehr froh, dass ich hier beides, also Familienleben haben kann und auch auf ein höheres Niveau hoffentlich coachen kann.
Ja.
Ja, kurze Nachfrage, wann war das mit Nike und Marketing Director? In welcher Zeit ungefähr?
Ich war von 96 bis 2000 in Japan. Also ich bin als die Nike Camps, Euro Camp, ich habe Asia Camp angefangen. Ich habe Yao Ming nach Europa gebracht. Ich war in eine sehr, sehr spannende Zeit in Japan, als wir die Air Max und den ganzen Jordan Hype und seinen Return, da habe ich angefangen in 95 als Consultant. Und dann mit 96 habe ich als Grassroots Basketball Director in Japan und in Asien gearbeitet.
Wir wollen nicht deine Spielerkarriere unterschlagen. Bei den Marubeni Traders 22,4 Punkte im Schnitt.
Ja. Also das war, nee, aber ich sage es, das hat Spaß gemacht. Ich bin ein Basketball-Typ und ich habe damals für Nike Vollzeit gearbeitet und auch für Marubeni gespielt. Und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch am Wochenende damals Camps gemacht. Aber das kann nicht weitergehen, weil ich habe fast meine Frau nie, also das war vielleicht einmal pro Woche gesehen. Und da haben wir gemerkt, das kann nicht weitergehen. Ja. Und deswegen sind wir nach Göttingen gekommen in 2002, weil mit 3 kleinen Kindern in Tokio und dass ich mehr oder weniger 2 Jobs hatten und auch als NBA-Kommentator gearbeitet hat. Es war super für meine Karriere und ganz schlecht, dass ich meine Familie nicht gesehen habe.
Ja, das heißt, du bleibst weiter in Ludwigsburg. Das bedeutet für dich, hast du denn irgendwelche, ich meine, ich darf das sagen, wir sind fast gleich alt. Ich weiß nicht, ob ich noch mal irgendwann den nächsten Schritt machen kann. Mit 52 denkt man sich ja, okay, also das, ich will nicht sagen, das war's, aber
Alter, ist immer im nur im Kopf, ich denke.
Aber hast du noch Pläne oder Wünsche? Würdest du gerne noch mal irgendwie, ja?
Ich habe fast niemals Pläne, aber ich habe diesen Prozess und
Ja, meine Kinder sind, mein Kleinste ist 12 Jahre alt.
12, ne?
Ja. Und ja, dass meine Frau fängt an Arbeit um 4.30 Uhr, mache ich vormittags Shift.
Okay.
Und ja, zurzeit, das ist sehr schön, zu Hause irgendwie nutzbar zu sein und auch, ja, wenn das vorbei ist, wenn
das mein normale Kleinste, Leben zurückkommt.
Ja, ja. Also wenn meine Kleinste 14 oder 15 ist, denke ich, ich könnte theoretisch ja etwas anderes machen.
Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch 2 Jahre weiter deinen Basketballstil. Tatsächlich wirst du ja mit diesem besonderen Basketballstil schon identifiziert. Wir sagen ja auch oft im Kommentar, das ist John Patrick Basketball. Stört dich sowas eigentlich? Oder denkst du dir, ach, jetzt sagen die schon wieder, wer Press Defense ist John Patrick Basketball, aber dafür, da kann ich kann doch eigentlich viel mehr. Fühlst du dich
also
reduziert
von uns?
Also
das ist ein Hybrid, das ist ich wünsche, dass es mein Basketball war, aber ich habe, wie jeder Coach, ich habe viel von meinen Coaches genommen. Mhm. Ich habe für Morgan Wooten gespielt. Ich habe in College für Mike Montgomery gespielt. Die sind beide Hall of Fame Coaches. Und ja, du hast auch gesagt, bei Mario Benny habe ich für Packy Ryan, der unbekannt ist, aber der hat für Rick Pitino in Hawaii gespielt und die haben gepresst für 40 Minuten.
Ah.
Der Rick Pitino ist mit 23 oder 24 plötzlich Head Coach geworden bei Hawaii. Die ganzen Staff war gefeuert und Packy war in dieser Mannschaft und die haben sofort Fullfeld, also diese 40 Minutes of Hell angefangen da. Ja. Und wir haben das bei Marubeni gemacht. Ich und mein Kollege Dwayne Kirkley. Und wir waren alle Guards. Und wir haben, ich weiß nicht, 11 oder 12 oder 13 Spiele hintereinander gewonnen. Und unsere Gegner war hochklassige, große Amerikaner, manche mit NBA-Resumes. Und nach jedem Spiel haben die gesagt, yo, das ist Wahnsinn, das macht keinen Spaß.
Okay.
Weil die können. Und ich habe sofort, als ich Head Coach geworden bin mit 31, habe ich dieses Stil in Japan geübt und es war auch da erfolgreich. Und es geht nicht, wenn wir zu langsam sind. Also ich habe auch Zone mittlerweile Matchup Zone gespielt, als ich in Würzburg war, und auch hier hatten wir Lineups, wo wir nicht pressen könnten, aber wir könnten eine schöne Fake Smoke and Mirrors Delay machen. Und aber ja, es ist effektiv, wenn man gut pressen kann, wie in Fußball oder Handball, jede Sportart.
Smoking Mirrors finde ich ein klasse Ausdruck. du hast ja damals auch schon ein Buch geschrieben und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis und auch dieses Networking, was ihr Coaches untereinander habt. Thorsten Leubel, Gründungsmitglied der Chemnitzer und ihr Cheftrainer für längere Zeit, mit dem hast du gemeinsam ein Buch geschrieben, Skill and Drill Book, Grundlagentraining im modernen Basketball. City Verlag, ja. Chemnitz 2002. Das war ja im Grunde zu der japanischen Zeit.
18 Jahre.
Ja.
Ja, ja. Also der Thorsten war bei uns im Training manchmal. Der hat, glaube ich, für die DAAD gearbeitet, für einen Junior High School oder etwas in Saitama. Und der hat diese Idee, der wollte ein Buch schreiben mit Skills und Drills für seine Kinder und in Japan und auch in Deutschland. Und ja, damals war ich der meine Spiele bei Bosch. Ich spiele also die Skills-Modelle. Also wir haben gedankt und Ballhandling und alles.
Das heißt, in diesem Buch stehen die 40 Minutes of Hell drin?
Nein, gar nicht. Ich habe 4 oder 5 oder 6, ich weiß nicht, jetzt Bücher geschrieben.
Okay.
Und ich habe vorher ein Skills and Drills Buch in Japan geschrieben.
Ah, okay.
Und ja, Thorsten wollte auch ein
Buch schreiben.
Ja.
Ja. Ja, Xandi.
Jermell McLean, die Schleife wieder in die Aktualität zu bekommen. Neuer Spieler kam jetzt von Sassari, beziehungsweise hatte eigentlich noch keinen Club. Was kannst du uns zu Jermell sagen? Ehemaliger BBL-MVP, also wir freuen uns natürlich, dass er wieder da ist.
Ja, yeah, ich freue mich auch. Ich kann erinnern, als er und Brockman aufeinander gegangen
gute
sind.
Zeiten.
Das war good battles mit Berlin und Bonn, aber der hat bei Mitsubishi, also Nagoya in Japan, 6 Spiele letztes Jahr gemacht und ich weiß, der war auf dem Markt. Und das ist ähnlich zu Elias. Also ich habe ihn verfolgt und der hat ein paar Angebote, aber ja. Wir brauchen ein Big Man. Ich habe mit Urbo und den Veterans gesprochen und auch Urbo hat gesagt, ja, ich bin tight mit Jermell, der ist ein cooler Typ. Wir waren zusammen in Bonn und Berlin und David McRae kennt ihn gut. Und deswegen.
Und er kennt die BBL, was ja auch immer so ein bisschen hilft. Ne, dass
sehr, wichtig, sehr wichtig, ja. Also es gibt so viele Spieler auf dem Markt, die leider von diesem G-League-Profil sind und keine gute Erfahrung in Europa haben. Und sehr wenig, die uns helfen können.
Ja. Ja, interessante Verpflichtung, bekannter Name. Super Sache, also im Wesentlichen ist das dann der Kader jetzt, der dann am Ende deutscher Meister werden kann, ne? Da. Ja, also bei der verliert, er gewinnt jedes Hamburg. Spiel, also das ist ja, muss man ja irgendwann mal drüber reden. Aber
wirklich jedes?
Naja, wir werden sehen. Also ich bin glücklich, dass wir keine europäische Wettbewerb spielen. Da haben wir ein kleiner oder riesiger Vorteil. Ich weiß nicht, wie Berlin und München das macht.
Du merkst ja, wie sie es machen. Sie gehen auf dem Zahnfleisch dann teilweise bei den BBL-Spielen. Ne? Das ist das Problem.
Neuer Spieler für München jetzt auch offiziell, David Krämer, offiziell Spieler des FC Bayern München Basketball. Auch interessante Personalie.
Ja. Ich habe ihn auch verfolgt und wir hatten auch Interesse an ihm, aber man sieht, wie viele Verletzungen es gibt. Und ich bin gespannt, wie er da sich präsentiert.
Ja. Euer nächstes Spiel, kurze Vorausschau, damit die Fans von euch sich ein bisschen abgeholt fühlen. Ihr spielt jetzt am Wochenende gegen Hamburg. Genau, das ist ja unser Sonntagsnachmittagsspiel. 14:45, 15 Uhr Tip-off in Hamburg.
Und der Mike Kozar hat gerade über 30 Punkte gegen Italien gemacht. Also das war nicht die top-italienische Mannschaft, aber der ist eine sehr positive Überraschung. Sehr gute junge Spieler. TJ Shorts und DiLeo sind zwei Quick Point Guards, die sind die Game Makers und natürlich haben die viele Shooters mit Jordan Swing, Bryce Taylor, Terry Allen. Also eine sehr gut balancierte Mannschaft.
Ja, mit neuen Nationalspieler Justus Hollatz, der ja auch noch umgewandelt.
Ja, der ist sehr interessant. Ja.
Erinnert mich so ein bisschen an deine Söhne irgendwie, so von der Art her, finde ich.
Ja, der Justus ist, ich glaube, der ist sehr solid. Der Justus ist sehr solid. Ja, ich glaube, Jakob ist ein bisschen größer und vielleicht ein bisschen athletischer, aber bin für einen 19-Jähriger, 20-Jähriger, ich bin sehr beeindruckt, wie solid Justus ist und der sieht nicht wie ein U20-Spieler aus.
Großer Point Guard, interessante Personalie in jedem Fall.
Genau.
John, wie siehst du denn sonst diese Fieberfenster jetzt? Also wir haben gerade über einen Vorteil gesprochen, nämlich dass Spieler wie Justus Hollertz da einfach auf dem Level competen können. Gleichzeitig hast du schon gesagt, das war nicht das Italien. Großbritannien gewinnt gegen Frankreich und es geht hier wirklich um die Teilnahme an dem großen Turnier. Wie siehst du das als Coach generell? Hauptsache Spieler entwickeln sich oder ist es für den Basketball schon schwierig?
Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Also vielleicht bin ich zu altmodisch oder oldschool, muss ich mich gewöhnen. Ich weiß es nicht. Aber diese Turniere, wo die Top-Spieler nicht da sind, dann sollen wir etwas anderes sagen als EM-Qualifikation. Dann könnten wir sagen, es ist ein ich weiß nicht, Development Window oder
etwas. Ja, stimmt. D-League oder Europe. D-League Europe machen wir.
es ist so.
Ja, aber es ist wirklich so.
Es war gut. Ich bin nicht der Meinung, dass es ganz schlecht für diese Spiele und das war irgendwie ein Probespiele, also Trainingsspiele. Und wir haben etwas gesehen, aber das ist, es ist trotzdem nicht gut für Basketball und deutsche Basketball, dass wir gegen Großbritannien und Montenegro so verloren haben. Wobei, die war die Spiele, die also bereit waren zu spielen. Wir haben viel bessere Spiele, denke ich. Ja. Und wir könnten uns viel besser präsentieren, aber die waren nicht da, auch bei Frankreich und Italien.
Ja, ist dafür Luke Nelson. Luke Nelson war da, der Goat des letzten Windows.
Genau. Ja, es war nicht eine schlechte Mannschaft von, du hast Ovi Soko und sehr solide europäische Spieler. Olaschini, also Tariq Philipp, das war okay, aber diese Mannschaft wird auch nicht in der BBL gewinnen, denke ich.
Ja, nee, also das ist Wahnsinn.
Diese Great Britain Nationalmannschaft, glaube ich, könnte nicht in der BBL gewinnen und die haben trotzdem dieses
Sie haben die Qualifikation geschafft und Litauen wäre fast ausgeschieden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ich habe.
Ja. Ein Do-or-Die-Spiel gegen Dänemark mit einem Punkt gewonnen. Wenn sie es verloren hätten, wäre Litauen nicht bei der Europameisterschaft.
Wir hatten ja den Fall mit Slowenien als amtierender Europameister, die dann nicht bei der WM sind, weil einfach so viele Spieler die Quali nicht spielen konnten. Also,
ja, ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Und ich glaube auch, dass es schade, es ist schwierig für die Euroleague-Spieler. Ich glaube, manche, ihr weißt besser als ich, aber manche türkische Spieler haben versucht zu spielen für die Türkei oder haben die nicht?
Genau. Ja, die hatten beim letzten Fenster schon versucht, sich bei ihren Vereinen sozusagen zu lösen, ist aber insgesamt sehr schwierig. Hast du irgendeine Lösung? Also weißt du, wie man das alles unter einen Hut bringen kann?
Ich glaube, im Laufe der Saison macht es wenig Sinn, ein offizielles Turnier zu machen. Also nicht nur für die Probleme mit Fieber in der Euroleague, sondern auch mit NBA. Es gibt so viele zurzeit europäische NBA-Spieler. Und die sind deutsche Spieler, die sind deutsche Nationalspieler und die sollen mitspielen.
Man braucht einfach dann ein anderes Qualifikationssystem. Also nicht mehr diese Qualifikationsspiele, sondern vielleicht nach irgendeinem Ranking durch diese großen Turniere dann bestimmen, wer irgendwie beim nächsten Mal mit teilnehmen darf. Es gibt ja auch beim Eishockey etwas, Auf- und Abstieg, vielleicht sowas in der Art. Ja, etwas, sehr schwierig.
Aber ich mach es nicht. Die Jugendnationalmannschaften, die spielen noch im Sommer. Das finde ich in Ordnung, aber das Sommerkalender ist also so gekrampft mit BBL-Playoffs und Trainingscamps für die Nationalmannschaften. Ich weiß es nicht. Es ist einfach zu viele Spiele.
Es ist einfach
zu viele Games. Ja, ja. Zu viele Games und es ist, die müssen irgendwann überlegen, ob das gesund ist oder nicht für die Top-Spiele.
Absolut. Hm. John, wir sagen lieben Dank. Herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Wir freuen uns auf 2 weitere Jahre. 40 Minutes of Hell in Ludwigsburg. I know he hates it, aber ist egal. Wir lieben es.
Nee, es ist okay. Wir lieben es.
Absolut, danke, wir freuen uns.
Misch den Laden da ordentlich auf in Ludwigsburg und wir sind sehr gespannt, wie weit
Keep es dieses Jahr geht. Keep the streak alive. Ja. 15 sind es aktuell, gell?
Ja. Einfach alles weg.
15 in Folge. Alles Körni, gegen wen war die Niederlage?
Ja, ich habe vergessen. Ja, ich weiß es nicht.
Die Niederlage war gegen 15.
Gegen Bayern. Gegen Bayern, ja. In Bayern aus der Halle geschossen.
Ja, das war tatsächlich kein gutes Spiel.
Da, genau. Wir haben geführt in der Halbzeit.
Ja, aber dann.
Ja, Chris, dann 23 noch. Ja, Wahnsinn.
Genau.
Alles klar, JP. Gute Zeit. Viel Spaß beim Training. Bleibt gesund, logischerweise. Okay. Und weiter viel Erfolg.
Ja. Okay. Vielen Dank.
Klar. Macht's gut.
Danke.
Schöne Grüße.
Ciao.
Ciao.
So, das war
einfach auch sehr, sehr spannender Gesprächspartner. Sehr offen einfach zu allen Themen.
Ja, John Patrick ist einfach, der hat halt auch schon so, der weiß so viel über den und das und also das Thema Vernetzung. Der kennt halt auch wirklich Gott und die Welt auf diesem Planeten im Bereich Basketball.
Insofern klare Meinung spannend. Zu den Fieber-Windows, wir nennen sie D-League Europe, finde ich irgendwie ganz charmant.
Ja, also
es tut
wir haben ja gestern, ich meine, wer weiß, wer mich ein bisschen näher kennt, der hat natürlich zwischendurch gemerkt, dass ich schon ein großes Problem habe, nicht loszubrüllen, was diese Fenster angeht. Also ich bin natürlich in einer Twitter-Position. Zum einen Kommentator eines Basketballspiels und darf jetzt da nicht rumschreien, was das hier für ein Rotz ist. Mhm. Aber natürlich, ich habe das on-air auch gestern gesagt und das tue ich wirklich, auch wenn ich so gut wie gar keinen Einfluss habe auf das, was da passiert. Ich werde versuchen, auch mit Menschen zu reden, die Entscheidungsträger sind, dass das nie wieder passieren darf. Ich meine, ich habe keine Ahnung, es wahrscheinlich wird es wieder passieren, aber allein ein Qualifikationsmodus, wo Vereine, Mannschaften mitspielen, die für die Qualifikation gar nicht mehr nötig sind, weil sie eben gesetzt sind für das Finalturnier.
Ja, das kommt ja noch dazu, die
das
Absurdität.
Ist ein Unding, das ist ein, wenn diese Gruppe G, in der die Deutschen gespielt haben, war auch aufgrund der Tatsache, dass die Deutschen bereits für die EM-Endrunde qualifiziert sind, Wettbewerbsverzerrung pur. Das ist Wettbewerbsverzerrung, das macht man nicht. Die dürfen dann nicht mitspielen in einem Qualiturnier, wenn sie bereits qualifiziert sind. Das geht nicht.
Was ist denn der Ansatz, dass man sagt, sie brauchen ja natürlich auch Competition und Testspiele, aber dann doch nicht in einer Quali-Gruppe?
Nee, also dann vor allen Dingen, weil sie den anderen ja das kaputt machen. Also es ist eine Wettbewerbsverzerrung, es geht einfach nicht. Und wir haben natürlich während dieser Quali-Runde 6 Spieltage immer wieder gesagt, ja, das ist die Chance für junge deutsche Spieler, sich dem...
Ist ja auch der positive Aspekt.
Das ist aber, aber es ist am Ende des Tages
der einzige.
Falsch. Ja, es ist falsch, es ist der einzige Aspekt, aber wir leben in einer Welt, die komplett durchentertained wird mit Streams, mit Möglichkeiten, sich abzulenken, hier was zu schauen, da was zu schauen. Und wenn wir eine Sportart haben, dann müssen wir, wenn dort draufsteht, Nationalmannschaft spielt, dann müssen dort die Besten spielen. Das geht momentan so nicht, aber dann dürfen die eben auch nicht spielen. Eine Nationalmannschaft muss immer das Aushängeschild sein einer Sportart und dann müssen, wenn die spielen, die Fußballer kriegen es ja noch hin, die Besten aus dem Land dort spielen. Was wir da momentan machen, ist total Banane.
Ja, der Fußballervergleich ist aber natürlich müßig, weil die stärksten Ligen in Europa sind. Das heißt, die unterwerfen sich dem FIFA-Kalender, das ist ja auch nichts Neues. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, du machst es so wie vorher, dass du das alles im Sommer am Ende, was auch tough ist für die Spieler, also gerade für die NBA-Spieler, weil du natürlich trotzdem viele Absagen hast, wenn die. Und du hast ja auch jetzt wieder das Dilemma mit den Conference Finals versus Olympisches Quali-Turnier.
Natürlich. Ich will also auch keinem Andi Seifert, ich will keinem Justus Hollatz irgendeinen Einsatz Seifert bei der Nationalmannschaft wegnehmen.
Mega 0,0. Fenster wieder gespielt.
Ja, es geht nur darum, dass Reißt wir mit dieser Sportart überleben in diesem Wahn des Außendarstellung, des Überangebots. Wir können nicht bestehen mit solchen Spielen wie gestern. Das funktioniert nicht. diese Spiele, die wir gestern oder auch am Samstag gesehen haben, braucht kein Mensch. Das ist leider die Wahrheit. Das tut mir in der Seele weh, das zu sagen, weil es ist nun mal unsere Sportart. Aber
und es ist unsere Nationalmannschaft.
Es ist unsere Nationalmannschaft, aber wir ja. kannibalisieren uns da. Wenn das Spiel gestern jemand gesehen hat, der normalerweise wenig Sport guckt oder wenig Basketball guckt, der kommt nicht wieder zurück. Das funktioniert nicht. Und das macht keinen Sinn. Wir müssen auch auf die Außendarstellung dieser Sportart achten. Und wir müssen auch Roddy Bertomeu sagen, sein Euroleague-Traum hin oder her, es geht nicht auf Kosten von Nationalmannschaften und von einheimischen Ligen. Das ist Problem, mein großes Problem.
Ja, es gab natürlich nie ein gesundes Nationalmannschaftssystem. Wenn wir jetzt wieder auf den Streit kommen, da muss ich auch noch ein Erratum zu letzter Woche einordnen. Danke für den Hinweis, dass die Euroleague-Bye-Week natürlich zu tun hat mit den Pokal, mit den ursprünglichen Pokalplänen. Also Euroleague war ja zuerst da und diese Fenster kamen danach.
Richtig.
Und die Basketball-Champions League vor allem kam danach.
Das ist richtig. Also die Sache ist ja die Euroleague ist ja in der Hinsicht gut, da sie uns tatsächlich momentan den bestmöglichen europäischen Basketball liefert. So, wer den besten europäischen Basketball sehen will, gerade in dieser Saison, trotz Corona und keinen Fans, wir haben fantastische Spiele und wir haben tolle Typen, die da rumlaufen. Ich will die Euroleague die Liga ist nicht so geil schlecht wie, machen.
Ja,
das voll. Problem ist, wenn die Euroleague den Weg geht, und danach sieht es aus, den die NBA gegangen ist, dann werden dadurch die heimischen Ligen aufgefressen und die Nationalmannschaften zusätzlich beschädigt.
Wie meinst du, den die NBA gegangen ist?
Das ja, die, schon in der NBA gibt es ja keine, in den USA gibt es keine BBL. Es gibt nur die NBA.
Gab es aber nie.
Nee, gab es nie, genau.
Ja, deswegen.
Aber können zwei Ligen nebeneinander existieren? Euroleague mit 34 Spieltagen plus Playoffs, BBL 34 Spieltage plus Playoffs. Wird die Euroleague irgendwann mal sagen, wir wollen übrigens auch Samstag, Sonntag spielen? Was passiert dann? Wie geht das Ganze aus? Und davor habe ich Angst, dass diese Koexistenz dieser beiden Ligen nebeneinander auf Dauer nicht funktionieren wird.
Also ich sag's mal so, wenn du nur Euroleague spielst, dann ist das auch zu wenig. Also wenn du jetzt eine europäische Liga machen würdest, gut, dann würden sie wahrscheinlich den Spielplan ändern. Also angenommen in einer Theorie, du nimmst Alba und Bayern raus und die spielen nur mehr europäisch. Dann sind natürlich diese 34 Spieltage ja auch zu wenig. Das heißt, die müssten ja, wenn du Richtung NBA-Modell denkst, da spielen sie jetzt aktuell nicht, ein bisschen weniger, aber generell ja 82 Spiele im Jahr plus Playoffs. Und das heißt, sie müssten ja mindestens diesen Spielplan verdoppeln, bei gleichzeitig deutlich weniger Teams. Also will die Euroleague dann auch nochmal expanden? Kann ich mir so nicht vorstellen, weil dann wird es schon richtig dünn. Wobei London immer ein Riesenthema war.
Du kannst ja nicht einfach sagen, Berlin und München spielen nur noch.
Ich sage ja nur in der Theorie, also wenn das Roddy Bertomeus Traum ist, ja, das geht ja nicht. Aber dann wirst du weiterhin immer das Modell haben, dass du quasi einen BBL-Kader brauchst und einen Euroleague-Kader. Und natürlich vermischt sich der. Und du siehst ja auch trotzdem, wie schwer sich die Bayern tun mit einem richtig guten Kader. Und das waren ja auch sehr, sehr viele Spieler, die jetzt gegen Chemnitz, das ist ja das Paradebeispiel, dass du da mit einer sehr guten Rotation trotzdem Probleme hast, in der Liga dann auch noch deine Leistung abzurufen. Ja. Und das ist ja so die Challenge und das, wo, glaube ich, auch die Euroleague-Teams in der BBL sich hinentwickeln müssen, dass sie dieses Kräfte einteilen und einfach auch die mentalen Kräfte ja auch einteilen müssen, dass du immer noch genügend übrig hast für BBL. Weil sonst, du siehst es ja aktuell, das ist ja...
Es ist halt ein super schwieriges Konstrukt. Jetzt könnte man sagen, okay, dann müssen halt die heimischen Ligen abspecken. Also runter von 18 Teams auf vielleicht nur noch 12 oder 14. Das hat ja auch, sag ich mal, seine Vorteile. Aber natürlich verstehe ich auch die Teams, die sagen, warum sollen wir jetzt von 18 auf 14 runter? Es geht doch. Wir haben doch überall die Kriterien erfüllt, die uns die BBL auferlegt hat. Wir haben überall die Jugendarbeit auch eingerichtet. Mhm. Auch das ist wichtig, dass wir da diese Standorte behalten. Auch da gibt es natürlich zwei Meinungen. Fakt ist aber, dass es eigentlich so in der Art nicht weitergehen kann. Das hat uns diese EM-Quali ganz klar vor Augen geführt. Wobei die EM-Quali jetzt nicht der hauptschuldige Faktor ist, aber es kommt da, das kumuliert am Ende in einen Spielplan und in Spielen, wo wir sagen, das darf eigentlich so nicht sein. Mhm. Sowohl der Modus ist schlecht, als auch eben die Tatsache, dass in der Nationalmannschaft nicht mehr die besten also, Spieler spielen.
Wenn ich mich korrekt erinnere, dann argumentiert Jordi Bertomeu, der Euroleague-Boss, ja auch in die Richtung, dass er sagt, du musst als FIBA auf die NBA zugehen und wenn die NBA pausiert, dann pausieren wir natürlich auch.
Genau, Bertomeu sagt, warum sollen wir etwas machen, was die NBA nicht macht? Bertomeu macht im Grunde nichts anderes als die NBA 2.0, sich hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt hier unser Ding.
Ja, das vielleicht, ja. Ich finde, der Vergleich hinkt trotzdem extrem, weil du kannst dieses Franchise-System und auch das Draft-System, da ist so viel anders. Das kannst du einfach nicht vergleichen.
Aber es geht ja
ich weiß schon, wie du meinst, so von der Selbstwahrnehmung her. So.
Ja, ja.
Ja. Also solange die da nicht zu Potte kommen und Leute sprechen ja auch schon, dass du eine große Pause machst für den internationalen Basketball, wo, an dem sich die NBA auch beteiligt, aber das werden die nicht machen.
Natürlich nicht.
Warum sollen die das machen? Also du hast vorher das Eishockey-Modell angesprochen, das ist schon interessant, weil die stellen sich halt der Realität, dass die NHL immer die beste Liga sein wird und dann fügen sie die WM, was auch mega schräg ist, außerhalb der Eishockey-Bubble, die spielen jedes Jahr WM, eine AWM und eine BWM, ich glaube sogar eine CWM, wo du auf- und absteigen kannst und spielen, die nennen das Weltmeisterschaft, die haben schon gute Exposure auch und dann kommen nach und nach die NHL-Spieler dazu, die in den Playoffs ausscheiden. Und für die ist das auch immer, ich meine, Eishockeyspieler ticken da nochmal komplett anders. Also die nehmen ja alles mit und aber auch im Sinne von sehr, sehr, sehr belastbar. Also die machen schon sehr viele Spiele. Und das wird da auch nicht groß hinterfragt. Die reisen dann halt direkt aus den NHL-Playoffs sehr oft zu den Nationalmannschaften. Und dann füllt sich das nach und nach auf und du hast dann jedes Jahr einen Weltmeister. Und das sind halt deren Nationalmannschaftsflächen. Aber du hast halt wirklich eine große Aufmerksamkeit drauf. Weil die NHL spielt Playoffs und gleichzeitig hast du eine Weltmeisterschaft. Oder die spielen dann schon Stanley Cup Finals.
Ja.
Also das ein Modell sein.
Ja. Und unabhängig davon, auch das hat JP ja gerade kurz angesprochen und da wurde ich auch schon darauf angesprochen und wir haben tatsächlich dazu auch eine ganz frische Mail bei Abteilung Basketball at gmail.com bekommen von Ragnar Hoffmann. Geht es um den Auftritt der deutschen Mannschaft, Einschätzung der Leistung des Trainers und In-Game-Coaching. Wie hat sich die Mannschaft präsentiert in diesem Quali-Fenster? Denn Fakt ist, das Ziel war, trotzdem jedes Spiel zu gewinnen. Und wir sind am Ende der Qualifikationsrunde Tabellenletzter in einer Gruppe mit Montenegro, Großbritannien und Frankreich. Und das kann eigentlich auch nicht sein. Und das darf auch nicht vergessen werden, wenn wir in 4 Monaten das Highlight haben des Jahres, nämlich sich für Olympia qualifizieren zu können. Wir haben vor China die Probleme nicht angesprochen. Keiner hat sie angesprochen und China sind sie auf den Hosenboden gefallen und ich hoffe, dass jetzt die Probleme angesprochen werden.
Ja, wobei jetzt du diese Mannschaft nicht zusammenhattest. Die hattest du vor China, deutlich öfter zusammen, weil da auch die Fenster anders lagen. Aber ja, es ist mega schwer, also auch für den Coaching-Staff steht außer Frage, aber auch eine Frage von Michi aus Cottbus. Eine Frage in die Runde, warum macht Deutschland EM-Quali-Spiele, wenn es doch Ausrichter ist? Bitte aufklären. Ja, wir wissen es nicht.
Es hat jemand, Teufel in der schlaflosen Nacht erfunden. Also auch die anderen, die Vorrunde mit austragen, die Länder sind auch mit dabei gewesen, die durften auch mitspielen, obwohl sie qualifiziert sind. Das ist nicht nur in Deutschland. Es ist Quatsch mit Soße und es darf so nicht passieren. Aber wie gesagt, da sind auch Menschen am Werke. Vielleicht muss man wirklich da mal protestieren und sagen, das geht im Sinne des Basketballs nicht. Da machen Menschen Regeln und führen Dinge ein, die tatsächlich dem Sport schädlich sind und werden nicht entsprechend kontrolliert. Also ich hoffe, wie gesagt, dass die Deutschen.
Aber von wem kontrolliert?
Also ja, weiß ich doch nicht.
Sind wir die, also man sagt ja auch immer, dass Journalismus ja auch eine gewisse kontrollierende Instanz natürlich hat. Eine mahnende, machen wir die elegante Klammer wieder zu Julian Reichelt. Vielleicht sollten wir Julian Reichelt drauf ansetzen.
Die Sache ist ja, wenn du beim Fußball sowas hast wie eine FIFA-Club-WM, da wurde diskutiert, da wurde auch von Fanseite gesagt, das ist totaler Nonsens, Bullshit. Aber ja. Was passiert? Sie wird trotzdem ausgerichtet.
Natürlich wird sie trotzdem ausgerichtet. Und auch diese Forderungen dann so als deutsches Team dann nicht teilzunehmen. Also wie leicht stellt man sich das vor? Wenn du da in dieser Maschinerie drin bist, kannst du nicht hingehen und sagen, hey FIFA, wir nehmen hier nicht teil. Weil auch, darf auch nicht vergessen, diese komische Situation mit Pandemie und so weiter. Ich meine, das ist ja auch alles Teil des Cashflows für einen Club. Also natürlich ist das mega scheiße, da in Katar sowas zu machen und mega sinnlos zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber so sinnlos wie, wenn du auf einer Sinnlosigkeitsskala diese Club-WM, die ja vielleicht ein kleines Ding ist im Vergleich zu dem ganzen Nationalmannschaftssystem der FIBA aktuell, wenn du das vergleichst, übrigens auch mega witzig, dass für Team USA jetzt Isaiah Thomas und wer noch? Ach, hab's vergessen. Also Spieler, die quasi keine NBA-Contracts jetzt mehr haben, sind jetzt die Stars von Team USA, die ja auch Quali spielen müssen parallel. Mhm. Ah, das ist wirklich... Also,
nee. Wer war's denn? Es gibt diverse Baustellen, aber die Sache ist einfach, dass die handelnden Akteure nicht zusammenkommen, aufgrund unterschiedlicher...
Joe Johnson war noch dabei.
Unterschiedlicher Ausrichtungen, also Euroleague, FIBA, jetzt, wir haben es gestern im Interview gehört von Wolfgang Brentscheid, dem Generalsekretär des DBB, liegt bei der Europäischen Kommission liegen die Beschwerden vor von der FIBA und von der ULEB, also die ULEB ist die Vereinigung der europäischen Vereine, die sich auch gegen die Euroleague wendet.
Moment, wirklich?
Ja, ja.
Das habe ich habe seit dem Interview nicht gesehen. Okay, bring mich mal da auf den neuesten Stand. Die ULEB
hat sich der Beschwerde der FIBA angeschlossen, die bei der Europäischen Kommission jetzt liegt, bezüglich der Terminierung und der Spielpläne. Also die ULEB ist der Zusammenschluss der Ligen in Europa. Und natürlich haben die Ligen in Europa so ein bisschen die Sorge, dass die Euroleague ihn sozusagen ja auch durch die Spielpläne das Wasser abgräbt. Stichwort, Euroleague spielt irgendwann am Wochenende. Ja, dann ist der Ofen natürlich aus. Also wenn die einheimischen Ligen von ihren normalen Plätzen vertrieben werden, am Wochenende zu spielen und die Euroleague nicht mehr Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder wie auch immer spielen will, darum geht es halt. Also am Ende muss man alles unter einen Hut bringen. Es soll ja alles nebeneinander existieren, aber wie wir gerade schon mehrfach angesprochen haben, besteht die Gefahr, dass sich das alles gegenseitig kannibalisiert und wir sind da auf einem nicht guten Wege, dass das eben passieren könnte. Hoch, hoch, hoch kompliziert, das kommt ja noch hinzu. Keiner ist im Grunde der Schuldige, das ist es ja. Du kannst ja nicht mit dem Finger auf den zeigen und sagen, du bist schuld. Du kannst auch nicht mit dem Finger auf den zeigen und sagen, du bist schuld, sondern es geht nur gemeinsam und jeder muss in irgendeiner Form sowohl zurückstecken als auch akzeptieren, was die Ziele des jeweils anderen sind. Mhm. Klingt jetzt sehr allgemein, ist aber so.
Schwierig.
Schwierig. Deswegen Thema Wechsel. Wenn wir... Ich muss das neue Küchengerät noch vorstellen. Eieiei. Ich habe groß getönt am Anfang. Dazu noch eine Bemerkung. Florian Bauernfeind hat geschrieben und hat eine Mail geschrieben an uns beide, lieber Michael, lieber Xandi. Überschrift Rückkehr zu den Wurzeln. Wir hätten uns von unseren Wurzeln entfernt. Früher hätten wir BBL-Rubriken gehabt, wie die Starting Five der Woche. Wir haben die Topspieler immer nochmal genannt. Oh, und da rennt er natürlich bei dir offene Türen ein, weil du immer Sorge hast, wir vergessen die BBL. Ne?
Ja, tun wir ja auch.
Haben wir ja nicht. Wir haben ja gerade über Ludwigsburg und Jamal McLean gesprochen.
Ja. Nee, also natürlich, es ist auch ein evolutionäres Thema und die angesprochenen Rubriken, das klingt wie so aus Staffel 1 und wir sind gerade in, so ist es halt manchmal.
Ja, vor allen Dingen stelle ich jetzt ein neues Küchengerät vor und Florian Bauernfeind wird sich sagen, wieso sprechen Sie nicht über die Verteidigung der Fraport Skyliners? Und er hat nicht Unrecht.
Ja, wir versuchen das Ganze natürlich schon ein bisschen globaler anzugehen und ich habe jetzt hier imaginäre Gänsefüßchen gemacht. Das könnt ihr ja nicht sehen, liebe Abtis, aber ich habe es getan. Und man muss ja auch mal, also das geht jetzt in beide Richtungen, an dich, Körni, an mich und auch an die Abtis.
Take your ass out of the comfort zone.
Ja. Ja. Wir kaufen als nächstes Küchengerät, nachdem wir alle einen Airfryer haben. Ich habe mittlerweile 25 Nachrichten auch mindestens privater Natur bekommen.
Airfryer-Thema, es ist wirklich ein emotionales und auch großes, ja. Deswegen würde ich gerne nochmal den Jingle einspielen, um quasi deine Rubrik jetzt einzuläuten und dir die entsprechende Bühne zu bieten für dieses Thema. Küchengeräte mit Michael Körner.
Der Dörrautomat. Daran da können sich wenige Menschen etwas drunter vorstellen.
Der was? Der Dörrautomat?
Ja, du kennst wahrscheinlich den Dörrautomat.
Der
Dörr,
der Äpfel kenne ich.
Naja, überleg doch mal, was ist das Thema der Zeit? Also das Thema der Zeit ist Nachhaltigkeit und das Thema der Zeit ist gesunde Ernährung. Mhm. Leute wollen weg von zuckerhaltiger Nahrung, von Industrie aufbereiteter Nahrung. Sie wollen aber auch nichts wegschmeißen. Lebensmittel werden oft weggeworfen, weil sie nicht mehr weiterverwendet werden können. Der Dörrautomat, der schafft nicht nur Abhilfe, sondern er eröffnet eine neue Dimension. So wie beim Airfryer ja auch. Ja, du wirst noch lachst du. Noch ja, lachst du. Hast du aber das aber erste sorry, Mal. Aber
ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem Dörrautomaten.
Aber probier einmal Fruchtleder aus dem Dörrautomaten und du wirst deine Meinung ändern.
Ein Fruchtleder?
Ein Dörrautomat macht Folgendes, dass er bei verschiedenen einstellbaren Temperaturen, ich sag jetzt mal von zwischen 50 und 70 Grad, oder kann man das einstellen, auf verschiedenen Ebenen, ich sag mal 5 Ebenen, so groß wie eine Schublade, eine kleinere Schublade, eher eine sehr kleine Schublade. Dort kann man Dinge drauflegen, klein geschnitten, zum Beispiel klein geschnitten. Ich
sehe es gerade vom Hersteller mit 3 Buchstaben, beginnen mit W. Hast du den?
Genau. WMF, nein, ich habe kein WMF.
WTF, warum nennst du WMF?
Weil ich, Spaß. Vielleicht also, kriegen wir einen Sponsorvertrag. Ja. Nein, also dann nimmt man das Gemüse, beziehungsweise das Obst, beste Beispiel, weil ich das sehr, sehr viel mache, Bananen, die vielleicht auch so ein bisschen drüber schon sind, die man nicht mehr so gerne isst, klein schneiden, möglichst dünn, zack, in den Dörrautomaten, 12 Stunden bei 55 Grad oder bei 60 Grad und dann hast du Bananenchips.
Ja, aber geht das nicht in einem normalen Backofen auch?
Ja, aber anders. Also viele Backofen,
aber
im Dörrautomaten das kompakter und das geht dann auch schneller.
Man kann Müsli-Riegel auch machen.
Ja, man kann Müsli-Riegel damit selber machen. Und du kannst eben, sagen wir mal, du nimmst jetzt Blaubeeren und pürierst die. Mm. Und dann kannst du die auf so Backpapier ganz fein ausstreichen und legst die dann in den Dörrautomaten. Dann sind nach 6-7 Stunden, ist das ledrig, deswegen Fruchtleder. Kannst du rollen und dann in kleine Stücke schneiden für Snacks zwischendurch. Du kannst altes Gemüse dörren und daraus deine eigene Gemüsebrühe machen. Gemüsebrühe, die du heute im Supermarkt kaufst. Ja, das ist ja oft Industrieware mit Hefe und Glutamat.
Ich nehme immer die Bio-Variante.
Naja, ist klar. Jedenfalls, da gibt es auch tausende Möglichkeiten, Dinge selber zu machen. Obst trocknen, aber Gemüse trocknen, Tomaten trocknen. Die kann man danach einlegen in Olivenöl. Klar, bla 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 bla. Unzählig. Und der Dörrautomat ist, du siehst es selber gerade in der Anschaffung, nicht wahnsinnig teuer.
Nee, ist er nicht. Ist er nicht, muss ich sagen. Aber
zwischen 50 und 70 Euro.
Wie lange hast du denn schon?
Weihnachtsgeschenk unserer Kinder von vorletzten Weihnachten.
Vorletzten Weihnachten? Und du benutzt ihn immer noch regelmäßig?
Ich benutze ihn relativ oft, also gerade weil du diese Snacks für zwischendurch, also das ist ja die Gefahr, wenn du gerade Homeoffice hier viel, Corona, bla bla, dass man Schokolade isst oder Kuchen und sowas. Wenn du aber so gesunde Snacks zubereitest, wie jetzt diese Bananenchips, dann ist das eben nicht ganz so ungesund oft. Gut Deutsch gesagt, oder eben, man kann vielseitig damit rumwursteln. Also auf jeden Fall empfehle ich, sich das mal anzuschauen, denn ich glaube, dass das etwas ist, was viele Menschen nicht kennen. Was
ich habe es mir angeschaut, ich werde es mir nicht kaufen.
Ja, Xandi, aber welches Küchengerät würdest du dir kaufen?
Irgendwas, was Dinge sehr schnell fertig macht.
Ja, also eine Mikrowelle oder sowas.
Nee, mein Küchengerät ist mein Handy.
Weil du bei Lieferando anrufen kannst, oder was?
Ich muss nicht mal anrufen, es klingelt einfach irgendwann.
Und der zweite Tipp, den ich noch habe beim Schweinebraten.
Zwei Tipps?
Ja, den Schweinebraten, bei der Schweinebratenzubereitung, dass man erst die Kruste, wenn man sie richtig hinbekommen will, die Schwarte in die Brühe legt, in eine Brühe legt und eine Stunde vorkocht, bevor man den Schweinebraten dann umdreht und die Kruste mit dem Backofen richtig knusprig werden lässt.
Dann braucht man aber viel Zeit.
Nicht mehr als sonst, man muss nur diese Zeit einkalkulieren, dass man den Schweinebraten einfach mal eine knappe Stunde erstmal falsch rum sozusagen im Ofen hat.
Okay.
Ja, das waren die Küchenhinweise für heute. Dörrautomat.
Das waren die Küchentipps mit Michael Körner.
Genau, und nächste Woche haben wir dann noch ein ganz günstiges Küchengerät, was kaum Geld kostet, aber...
Du teasst jetzt schon für nächste Woche.
Ja, ja.
Das gibt's ja mal.
So, das Zweite, was ich mir vorgenommen habe, Tobias Kleber aus Singen am Hohentwiel, habe ich ja schon erwähnt. Er wird sich ein Schnitzel freuen, dass wir das ein zweites Mal getan haben. Er hat aber dazu auch eine Frage gestellt, die wir beantworten können.
Okay.
Und da geht es darum, dass wir so oft sagen, dass die Mannschaften, die Euroleague spielen, eine hohe Belastung haben, aber in der NBA zum Beispiel die Spieler und die Teams ja noch häufiger spielen. Hm. Und das ist bei denen gang und gäbe. Warum sprechen wir ständig über die hohe Belastung, wenn es doch in der NBA sogar noch höhere Belastung ist? Die Antwort ist, glaube ich, relativ einfach.
Ja.
Zum einen reisen die ganz anders, was ein riesen
Reisekomfort ist.
Der Reisekomfort, das heißt, jedes NBA-Team hat sozusagen ein eigenes Flugzeug und die gehen halt zum Flughafen, steigen
ein und fahren los. Mindestens ein Charter, genau. Also ich glaube, nicht alle haben eins, aber viele und manche haben absurde, so wie Dallas.
Ja. Und die europäischen Teams, so gut wie alle, fliegen halt Liniengeschichten. Chartern auch schon mal zwischendurch, aber eben
müssen sie, weil es nicht mehr anders machbar ist vom Schedule her. Ja.
Das heißt, du hast stundenlange Wartezeiten auf Anschlussflüge am Flughafen, wesentlich unkomfortableres Reisen und es ist der Reisestress, der für die Spieler das ganze Ding so anstrengend macht. Es ist gar nicht so oft der Spielstress. Das haben wir uns oftmals sagen lassen von den jeweils Verantwortlichen. Und in der NBA ist das halt dadurch geregelt und deswegen ist es für die Teams etwas einfacher, damit umzugehen.
Das stimmt. Und es ist ja auch wirklich so in der NBA, dass die trainieren ja gar nicht mehr. Also die trainieren während der Regular Season in den Spielen, weil einfach teilweise gar nicht, du hast keine großen Trainingszeiten mehr. Also das ist schon auch ein Riesenunterschied. Und in Europa, ich würde schon, Euroleague ist eine Coaches League, die NBA ist eine Players League, also das ist auch ein Riesenunterschied und entsprechend anders sind die Herangehensweisen auch mental. Also ich glaube auch einfach, dass die psychische Belastung in Europa durch die Reiserei jetzt noch erschwert durch Corona schon auch nochmal ein ganz anderer Grind ist, um endlich wieder mal ein englisches Wort zu benutzen. Denn ich denke, ich habe hier heute massiv underperformed in diesem Kontext.
So, jetzt haben wir so viele Sachen noch einmal zwischenrein geschoben. That's what she said. Dass wir jetzt uns wieder konzentrieren müssen auf unser eigentliches Thema. Nämlich den nächsten Schritt zu machen. Und wir haben es schon angekündigt. Thorsten Leibenhardt war unter David Finch der Assistant Coach in Gießen 2003, 2004. Seitdem ist wahnsinnig viel passiert.
Ein bisschen.
Wo warst du 2003, 2004?
Bin ich gerade nach Wien gezogen. Aufregende Zeit.
Also aus Vorarlberg? Oder von Vorarlberg?
Ich würde sagen von.
Von Vorarlberg nach Wien gezogen?
Ja.
Um dort was zu arbeiten oder was zu machen?
Um mich mal umzuschauen. Ich habe ziemlich schnell gearbeitet dann, ja.
Okay, als?
Mein erster Job war tatsächlich Archivar bei Sky Sport Austria und ich habe mir Fußballspiele der ersten und zweiten österreichischen Bundesliga angeschaut und Tore, gelbe Karten und kuriose Szenen rausgeschrieben.
Ist nicht dein Ernst.
In einem Keller am Rosenhügel, Gott hab ihn selig, in den ehemaligen Rosenhügel-Studios.
Okay.
Das war mein Beginn in einem miefigen, verrauchten Keller auch noch, weil damals wurde wirklich noch geraucht sogar.
Ach komm.
In diesen Räumlichkeiten, ja.
Ja.
Grüße an Stefan, der mit mir da sehr viele Stunden verbracht hat in diesem Keller.
Fußball, erste, zweite Liga Österreich. Okay, den Sprung versuchen wir jetzt hinzukriegen zu Thorsten Leibenhardt, dem Sportdirektor von Ratio Farm Ulm, ehemaligen Headcoach und
Thorsten Leibenhardt,
früheren Assistant Coach unter Chris Finch. Da ist er, Thorsten. Hier sind Xandi und Michael. Liebe Grüße nach Ulm.
Hallo.
Ja, liebe Grüße nach Ismaning oder wohin auch immer.
Wir sind im Homeoffice, also ein bisschen weiter südlich, aber kein Problem. Wir haben ganz viel schon über Chris Finch gehört, aber noch nicht von dir, weil du ja der eigentlich der zentrale Punkt warst in der Zeit, als er tatsächlich in der BBL gecoacht hat, nämlich in Gießen 2003, 2004.
Ja, ich war mit Sicherheit nicht der zentrale Punkt. Ich war ein kleines Lichtlein in Gießen, Assistenztrainer und durfte ein paar Monate mit Chris zusammenarbeiten.
Ja, jetzt ist der neue Headcoach der Minnesota Timberwolves und natürlich fragt man immer dann ganz gerne, war das aus deiner Sicht so ein bisschen absehbar, dass der eine große Trainerkarriere hinlegt? Ist der anders als andere Trainer? Was hat ihn so ein bisschen ausgemacht und wo sagst du heute, war doch klar, dass der irgendwann NBA-Headcoach wird?
Also, dass sowas klar ist, keiner kann das wirklich vorhersagen. Erst recht nicht, wenn es um Trainer geht, die als Spieler nicht auf dem allerhöchsten Niveau gespielt haben. Ja, also wäre er selbst mal in der NBA gewesen, dann hätte man es möglicherweise schon erwarten können. Aber er musste einen deutlich steinigeren Weg gehen. Hat aber, als er damals in Gießen angekommen ist, schon 5 oder 6 Titel mit den Sheffield Sharks in der britischen Basketballliga gewonnen. Und von daher war das jetzt nichts völlig Verrücktes, wenn man seine Vita sich angeschaut hat. Ja, also er war schon damals extrem erfolgreich, ist nach der Saison in Gießen auch weiterhin extrem erfolgreich gewesen. Ich tippe mal, Björn Rojakas wird einiges davon berichtet haben. Und dann ist es dann auch irgendwann die logische Konsequenz, dass die Houston Rockets auf ihn aufmerksam werden und er sich in der NBA nach oben arbeitet.
Via G-League.
Ja, wenn man sich Fußballer anschaut oder Basketballer, also Sportler an sich, ich habe gerade Messi im Kopf gehabt aufgrund irgendeiner Synapsenverschwingung, dann sieht man natürlich, dass die ein oder anderen schon besser sind als andere. Also man kann es erkennen, ne? Das ist einfach so. Wie kann man das bei Trainern erkennen? Dass ein gibt es wirklich Trainer, wo man sieht und sagt, der ist besser als ein anderer Trainer?
Win-Loss-Column wäre meine steile These.
Also ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber du hast Handwerkszeug. Das heißt, wie du ein Training aufbaust, wie du dich auf den Gegner vorbereitest, wie du rekrutierst, wie du auch Taktiken einsetzt, ein Spielsystem entwickelst. Das ist letztlich so ein bisschen das Handwerkszeug und da gibt es auch schon gute und da gibt es sehr gute. Ja, das, was glaube ich, dann aber die Guten von den sehr Guten wirklich unterscheidet, ist die Menschenführung, ja, die Persönlichkeit, mit der man jemanden zu Höchstleistungen bringt, wie man jemandem ein gutes Gefühl gibt, ja, gleichzeitig aber auch kritisch und hart mit jemandem ist. Und in dem Bereich, fand ich, hatte er einen ganz spannenden Ansatz. Also er war nicht immer der Jubelnde. Also er konnte durchaus hart mit Spielern ins Gericht gehen, aber hat ihnen gleichzeitig ein Gefühl vermittelt der Wichtigkeit, der Bedeutung, ja, und dass sie damit auch nicht fahrlässig umgehen dürfen. Und das hat mir damals schon sehr gut gefallen.
Vermisst du es, Trainer zu sein eigentlich?
Mit Sicherheit, ja. Aber gar nicht so sehr die Spiele. Mir fehlt tatsächlich etwas mehr die Arbeit in der Trainingshalle.
Ah, okay. Wenn jetzt Chris Finch anrufen würde und würde sagen, hey, TL, you were my best assistant coach ever.
Das wird er nicht sagen, weil er Johann hatte.
Ja, aber es gibt ja, der Staff in der NBA ist ja riesig. Die haben ja 19 Assistant Coaches im Zweifel und 7 Videokoordinatoren und was weiß ich. Würdest du den Schritt machen? Ich meine, es ist wirklich rein hypothetisch.
Also ich wäre dumm, das nicht in Betracht zu ziehen. Aber gleichzeitig ist es in meinen Augen relativ unwahrscheinlich. Sagen wir es mal zumindest so, würde mir jemand den Headcoach-Posten anbieten, dann würde ich versuchen, möglichst viele mit NBA-Erfahrung um mich herum zu scharen. Einfach, weil ich selbst ihn nicht habe. Er ist zum ersten Mal jetzt Headcoach in der NBA. Ich glaube, er tut gut daran, sich Leute mit NBA-Erfahrung um sich zu setzen.
Ja, oder er sagt eben, Leute mit NBA-Erfahrung habe ich genug, aber ich habe nur einen, der einen Orange Campus unter sich hat. Also, keine Ahnung. Und solche Spieler wie David Krämer rausbringt. Zack, zack, und plötzlich ist der bei Bayern München. Ja.
Sehr schön.
Freut euch. Schöne Überleitung. Leute, ja, mit NBA-Erfahrung können wir so durchgehen lassen, aber es ist nicht 1:1 NBA-Erfahrung.
G-League-Erfahrung, genau.
Ja,
genau.
Ja, aber er war ja ziemlich nah dran, beziehungsweise ist er in dem Dunstkreis gewesen.
Ja, war im Veterans Camp und ja, also ich glaube, er wird das auch als Erfolg verbuchen, die Zeit in den USA. Ein bisschen schade, dass er halt jetzt die Saison noch nicht gespielt hat. Umso mehr freut es mich, dass er jetzt wieder zurück in der BBL ist und da hoffentlich zeigen kann, was er zu leisten imstande ist.
Ja, also freut dich, dass er wieder in Deutschland ist und in München.
Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn er weiter in Ulm. Nordamerika bleibt. Also so ist es nicht. Aber es ist doch schön, wenn wir junge, gute deutsche Spieler auch in den eigenen Hallen sehen. Ja. Also es ist immer ein bisschen schade, wenn die Top-Spieler in Russland, Türkei, Spanien oder wo auch immer spielen. Umso schöner ist es, wenn mehr wieder auch den Weg zurück in die BBL finden.
Der berühmte nächste Schritt, über den wir heute schon viel gesprochen haben. Also, dass die Spieler ja vor allen Dingen immer den nächsten Schritt gehen wollen und bei Coaches ja oft, ja, Trainer auch, genau, das ist eigentlich mit das Thema unserer heutigen Sendung, dass es bei Trainern aber irgendwie vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist. Oder Johann meinte, man hat einfach als Trainer viel, viel mehr Zeit, den nächsten Schritt zu gehen, weil du einfach bis Mitte 70 Coach sein kannst.
Genau, also gibt halt die etwas früher anfangen, aber sagen wir mal, du fängst mit 35 an, wenn du erstmal Spieler warst, ja, dann hast du theoretisch noch 40 Jahre als Spieler, musst du davon ausgehen, dass du in 15 Jahren all die Karriereschritte hinlegen musst, die du dir vornimmst.
Also wird es vielleicht auch wieder einen Thorsten Leibert als Trainer geben.
Was schießt ihr euch darauf ein? Also ich habe hier wirklich eine spannende Aufgabe und die macht mir auch richtig Freude. Und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass ich auch wieder als Trainer arbeite. Ja. Aber dann, das ist jetzt auch wirklich das Interessante und vielleicht zum Thema passend, dann muss es auch ein Karriereschritt sein.
Genau. Ja,
also ich würde jetzt nicht wieder coachen, nur damit ich es unbedingt gemacht habe und mich dann möglicherweise von dem Level auch verschlechtern. Mhm. Ja. Es sei denn, du hast eine finanzielle Zwangslage und hast keine Alternative. Aber bei einer perfekten Karriereplanung ist der nächste Schritt dann ein Schritt nach vorn. Ja. Mhm. Für mich war diese Position mit dem Sportdirektor ganz klar auch als Schritt nach vorne.
Ja.
So, also ich habe das als wirklich Aufstieg in meinem Lebenslauf gesehen.
Und als nächsten Schritt, so jetzt Achtung, die maximal konstruierte inhaltliche Überleitung. Was könnte Thorsten deiner Meinung nach der nächste Schritt im Fieber-Qualifikationssystem sein, wenn es um Europameisterschaften geht?
Ja, danke, dass wir jetzt mal über sowas reden. Also diese Fieber-Fenster einfach mal wieder in die Mülltonne schmeißen und dann ein besseres System machen. Ja. Ich weiß, dass es im Hintergrund viele schlaue Konzepte gibt, die allesamt besser sind als das, was gerade passiert. Ich glaube aber, da müsste besonders die Fieber mehr Flexibilität an den Tag legen. Oftmals wird ja auch der Euroleague der schwarze Peter zugeschoben. Sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Erst recht, wenn man das dann doch tut, dann muss man auch so konsequent sein und sagen, ja, die NBA ist genauso böse.
Ja, genau.
Und das traut sich ja keiner. Ja, also wird nur auf die Euroleague eingehauen. Aber gleichzeitig hat die Fieber dieses Problem in meinen Augen ganz klar provoziert. Ich würde mir wünschen, dass es nicht mehr so viele Fenster gibt und dass die einfach mit Euroleague und NBA abgestimmt sind. Ich glaube, dass es da Möglichkeiten gäbe. Da müsste aber auch zum Beispiel die Fieber bereit sein, im Anschluss an die nationalen Ligen ein großes Fenster zu machen mit relativ wenig Vorbereitungszeit. Ja. Weiß nicht, ob sie dazu bereit ist. Aber ich halte das für schlau, wenn du, was weiß ich, Mitte Juni dann eine Endmaßnahme spielst und nicht im August. Ja. Weil dann nehmen sie ganz viel von den nationalen Ligen weg. Gleichzeitig wird wieder eine Vorbereitungszeit benötigt. Mhm. Die wird in meinen Augen deutlich weniger benötigt, wenn du am Ende einer nationalen Liga dann deine Nationalmannschaftsmaßnahmen machst.
Ja. Das heißt also, Nationale Liga ist beendet und eine Woche später beginnt dann schon das Turnier? Oder,
lass es 10 Tage, 2 Wochen sein, ja, aber dann brauchst du dich ja nicht mehr 4 Wochen drauf vorbereiten, ja, wo dann eh wieder die Hälfte der Spieler sagen, nee, da habe ich noch meinen Friseurtermin, da komme ich erst etwas später. Ja.
Also es ist ein bisschen wie das Eishockey-Modell, die das auch im Anschluss machen mit der WM, die aber natürlich jedes Jahr WM spielen, das ist auch sehr besonders, haben wir vorher diskutiert, weil wir auch schon relativ leidenschaftlich das Thema hatten, aber es ist natürlich super spannend, da auch deinen Blick zu bekommen, weil ich natürlich in der, und das deswegen muss ich auch dran denken, wenn du halt die Situation mit Andi Obst siehst und du denkst dir, Alter, die spielen da gerade eine Quali, die eigentlich keine ist, weil wir schon als Ausrichter gesetzt sind. Wie geht's da einem Clubverantwortlichen, wenn er sieht, dass sein Spieler hier gerade raushumpelt? Das war ja auch, wahrscheinlich nicht schön der Moment.
Aber gleichzeitig könnte man ja dann sagen, das ist ein Testspiel und Testspiele sind auch nötig. Und bei Andi Obst kann ich da auch noch ansatzweise den Sinn dahinter verstehen, weil aller Wahrscheinlichkeit auch bei einer Endmaßnahme dabei ist. Ja. Bei anderen Spielern wie Meisner ist das dann schon ein bisschen kritischer zu betrachten. Ja, da muss man dann wirklich auch ernst fragen, ja, ist so eine Maßnahme nötig? Der Spieler hat grundsätzlich auch was davon, ja, der kann es theoretisch als A2-Maßnahme betrachten, aber ist natürlich extrem bitter für einen Verein, der jetzt einen Key-Player verliert für den Rest der Saison.
Ja, Wahnsinn. Ja, dass die Info
Gute Besserung Lukas
Meister
an der
Stelle. Hat tatsächlich eine Verletzung, die für ihn das Saisonende bedeutet. Das ist
genau, wird jetzt an der Schulter operiert und wird diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.
Ja, sind gespannt, wie es dabei wird. Also in jedem Fall brauchen wir andere Lösungen. Das ist
genau, Fakt. Ich würde auch sagen, es ist egal, mit wem wir sprechen. Coach Patrick hatten wir vorher auch schon in der Leitung und auch da, ich glaube, es kommt ja von jedem direkt wie aus der Pistole geschossen. Es kann so nicht weitergehen. Und für uns jetzt, sage ich mal, Magenta Sportseitig ist es ja auch, wir versuchen natürlich, Nationalmannschaft ist so wichtig für uns. Aber wenn du kannst ja keinem erklären, was das da gerade ist. Also,
Also alleine Quali zu spielen, wo man qualifiziert ist und man wird Letzter, tut mir auch schon im Herzen weh. Also jemand, der jetzt nicht direkt basketballaffin ist, den kann man das Ding nicht mehr erklären. Nee, und selbst die sich für Basketball schon begeistern, die haben trotzdem keinen Bock, sich sowas anzuschauen. Ja. Aber man muss halt einen sportlichen Wert haben. Ja, oder man verkauft es als Testspieler, kann ich auch noch mitleben. Aber
ein
Qualifikationsspiel zu nennen, tut mir im Herzen weh.
Ja. D-League Europe haben wir es vorher genannt. Und ich musste auch an dich denken vorher, als du vor wenigen Wochen bei uns im Podcast gesagt hast, Elitarismus in Kombination mit unserem Basketball. Ja. Da ging es zwar ums Regelwerk, aber auch da greift das natürlich, weil das ist Wahnsinn, das zu erklären.
Ja, wir stehen ja auch immer vor der Herausforderung, die europäischen Wettbewerbe zu erklären. Im Clubbasketball rafft auch keiner. Sowas ist dann das nächste Beispiel, was kein normaler Mensch verstehen kann. Und das macht es dem Basketball nicht gerade leichter.
Ja, wir haben vorhin schon gesagt, und da bist du noch an deutlich präsenter an der Front. Was immer wir dazu beitragen können, dass es diesen Unsinn nicht mehr gibt, lass es uns wissen. Also ich gehe zu einer Demo, ich unterschreibe eine Petition, ich schimpfe, ich versuche zu helfen, aber das...
Du wirst Mediator, das ist deine größte Stärke,
Körner, glaube ich. Willen. Aber das hat mir auch wirklich den Gar ausgemacht, muss ich offen zugeben.
Ja, aber wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass ich das Treffen zwischen FIBA-Präsident und Bertomeo in die Wege leiten kann und da ein Mediator benötigt wird. Ja, ich würde mit Sicherheit zuerst an dich denken.
Nee, ohne Witz, ich würde an dich denken. Ich glaube, du bist der wesentlich bessere Mediator.
Ich bin manchmal zu ehrlich, das ist ein bisschen problematisch.
Gut. Willkommen im Club. Weil du vorher angesprochen hast, es gibt Konzepte, die in der Schublade liegen, da muss man natürlich einmal noch nachbohren, weil du sehr gut vernetzt bist natürlich auch. Also kannst du da ein bisschen mehr drüber sagen, was man aus welcher
Ecke das kommt? Witzige ist, nee, das kann ich tatsächlich nicht.
Schade, Thema ehrlich.
Weil das ist so hochpolitisch, dass man teilweise gar nicht mal erwähnen sollte, aus welcher Ecke es kommt, weil nur weil es aus dieser Ecke kommt, dann möglicherweise gleich verworfen wird.
Spannend.
Es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, aber so funktioniert dann auch die Politik auf dieser Ebene.
Ja, sag nicht, dass du es von mir hast, denn dann würde das und das. Oh, je.
Ja. Du, die haben vor das, dann machen wir aber direkt das als Gegenvorschlag, bevor überhaupt der eine Vorschlag raus ist.
Boah. Ja, du musst wirklich teilweise so taktieren, dass du erstmal einen schlechten Vorschlag machst, in der Hoffnung, dass er abgelehnt wird.
Mein Gott.
Dann aber darauf hindeutest, ja, dann macht's doch so und das wolltest eigentlich. Ja. Und sowas ist mir ehrlich gesagt zu blöd, deswegen würde ich mich für solche Verhandlungen wirklich nicht eignen.
Das ist ja wie beim iranischen Atomabkommen. Das ist
ja genau. Wirklich,
ne? Also unglaublich.
Ich dachte, du sagst über einen Pokerkörner als alter Pokerrand mit Reverse Psychology, dass du ja auch versuchst, so was denkt der Gegner, dass ich denke.
Ja. Tatsächlich.
Ja, genau. Reverse Psychology spielt da mit Sicherheit eine Rolle, und aber halt auch wirklich, die Befindlichkeiten sind so groß, dass man genau hinschauen muss, wer hat denn einen Vorschlag gemacht. Weil man muss erwarten, dass, wenn er aus der Ecke kommt, er automatisch abgelehnt wird.
Mein Gott. Thorsten, bei allem dem, was du da hörst und fühlst, mach dir nicht die Hände schmutzig. Bleib unser Thorsten Leibenaert.
Nee, wir wollen ja nur unseren Basketball.
Wir wollen doch nur Basketball spielen.
Genau.
Ja, alles klar.
Das wollen wir auch.
Gute Zeit, würde ich sagen.
Moment, nächstes Spiel Ulm. Wir wollen natürlich immer teasen.
MBC, 18 Uhr, 27.02.
Diverse neue Spieler dabei, auf beiden Seiten. Wird spannend.
Genau, ihr habt ja auch neue Spieler. Ihr habt,
wir haben einen neuen Spieler.
Einen neuen Spieler, genau. Was Cameron kannst du uns über den noch sagen? Der Cameron?
Ich glaube, dass der richtig Spaß machen kann. Wir müssen natürlich noch ein bisschen auf die Spaßbremse drücken, weil er einfach zu lange jetzt kein Basketball mehr kompetitiv gespielt hat. Aber im Endspurt
der Saison wird er erstmal.
Nö, nicht nur. So viel Zeit haben wir nicht. Der muss gleich ins kalte Wasser geworfen werden und trainiert natürlich mit der Mannschaft, aber hat noch die ein oder andere extra Aufgabe.
Okay. Spielertyp, also?
Spielertyp, sehr unorthodox.
Cameron Clark ist übrigens sein Name. Also kommt von dem Verein, wo Ismet Akpina momentan spielt.
Genau. Hat in Frankreich schon die Meisterschaft gewonnen. War auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, bester Scorer bei der Mannschaft mit, ich glaube, 17 Punkten. Also weiß, wie man den Ball in den Korb schmeißt. Gleichzeitig glaube ich aber, dass er das auf eher unkonventionelle Art und Weise macht. Er jetzt nicht so ganz so oft von der Drei-Punkte-Linie, obwohl er ein guter Schütze ist. Aber er findet gute Lösungen. Nichtsdestotrotz, wichtiger für uns war, dass er uns Erfahrung und Stabilität am defensiven Ende verleihen wird und vor allen Dingen auch so ein bisschen die Schwachstelle, die wir im Rebounding haben, mit verbessern soll.
Okay, guter Rebounder, Flügel 2,1 Meter, 95 Kilo. Also,
und der ist der Neffe des Assistant Football Coaches und Current Mississippi State Defensive Coordinators Chris Wilson. Wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht?
Ja. Ich kenne ihn nicht.
Okay, letzter Schwank. Wer kennt ihn nicht? Jamal McLean zurück in der Liga. Hatten wir heute auch schon. Ludwigsburg als Tabellenführer. Wie nimmt man das auf als Konkurrent? Guter Spieler, immer also, noch, auch wenn er schon ein bisschen älter ist.
Ich wusste ja, dass die schon seit längerem auf der Suche sind. Ich glaube, das macht auch Sinn, nachdem Elias Harris da weggegangen ist, dass sie einfach nochmal ein bisschen Tiefe unterm Brett sich holen wollen. Und ich glaube, mit Jamal McLean haben sie einen sehr spannenden Spieler. Ich weiß nicht, wie stark er aktuell ist. Dass er mal extrem stark war, das weiß jeder, der die BBL auch nur ansatzweise verfolgt hat.
Ja. Gut, alles klar, Thorsten. Dann müssen wir auf die Bremse treten, weil wir haben hier neue Rekordlängen heute erreicht in der aktuellen Ausgabe. Aber wir wollten natürlich noch unbedingt deine Stimme mit reinbringen zu Chris Finch und noch zu den Themen, die wir noch angesprochen haben. Denn du weißt, du bist immer hier. Herzlich willkommen.
Friend of the Podcast, also, würde ich fast schon sagen.
Ja, ich höre ja nicht jeden eurer Podcasts.
Was sehr, sehr
Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Aber deswegen die kurze Frage: Schmiert ihr jedem eurer Gäste so viel Honig um den Mund?
Nein. Das ist wirklich wahr. Nein.
Ja, es ist schon ein bisschen dick aufgetragen, oder?
Okay, dann ziehen wir es zurück, dann machen wir es demnächst nicht mehr. Gut. Alles klar. Wir sagen lieben Dank, liebe Grüße nach Ulm. Viel Spaß, bleibt gesund.
Dankeschön.
Ja.
Ciao. Bis bald
wieder.
Macht's gut. Zeit.
Tschüss. Ciao. Ja, wir schmieren zu viel. Ja, da hat er recht. Machen wir nicht mehr. Wir müssen einfach viel mehr journalistischen Abstand haben.
Ich finde so diese übergeordneten Themen, die wir dann, also Spieleinordnung, klar ist das eine und Ulm, aber auch da wird er immer sehr, 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 sehr politisch antworten, glaube ich. Wie jetzt auch am Ende zu Jamal McLean. Aber so dieses Thorsten ist halt auch so ein Basketball-Fan und dem tut das ja auch im Herzen weh. Und mit in seiner Position kann er da, glaube ich, einen anderen Blick drauf geben, was diese Quali-Fenster betrifft. Sowas finde ich schon, ist ein brutaler Mehrwert einfach. Und auch sehr erfrischend. Das finde ich super erfrischend.
Ich glaube auch tatsächlich, nach dem, was ich gerade von ihm gehört habe, dass es diese Fenster bald nicht mehr gibt.
Ja, das klingt ein bisschen so. Und was sagen wir da, Körny?
Da sagen wir Bravo, ja. Ich weiß natürlich nicht, wie es da mit der WM-Quali läuft. Die soll offiziell im November beginnen.
Ja, ja. Mit der WM-Quali offiziell im November beginnen, ja, stimmt. Das ist ja wirklich absurd.
Ja. Also, ja. Wie qualifiziert man sich für die nächste WM? Wenn diese
Quali, da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. Ja.
So. Wo liegt Hawaii? Jetzt. Wo ist Aloha? Da liegt Hawaii. Hawaii wäre jetzt
schön. Kurz mal innehalten.
Obwohl, momentan ist das Wetter ja auch so schön. Ich weiß gar nicht, ob ich nach Hawaii muss.
Das Wetter ist sehr schön, ja.
Ja. Ja. Nutzen wir es aus.
Was machst du noch?
Warte. Wir haben heute Nachmittag noch eine Veranstaltung mit dem Easy Credit BBL Geschäftsführer.
Ah, Regelkunde.
Ja.
Ja.
Ja, ein bisschen Regelkunde kriegen wir noch mit. Die BBL hat eingeladen zu einem Team, Zoom, whatever Meeting. Und ja, da werde ich mich so ein bisschen tummeln.
Hast du den digitalen BBL All-Star Day auf Twitch verfolgt, lieber Körny?
Ach, Mist, den habe ich verpasst.
Ah. Kannst du Real Life schauen?
Ah.
Ja, kannst ich. Real Life schauen.
Ah, dann habe ich ja noch.
Also,
dann habe ich, ich habe gehört, ja. Also über 300.000, die das geschaut haben.
Twitch ist schon ein spannendes Medium. Also.
Absolut, Twitch ist super spannend. Und werde ich mir natürlich noch angucken, auf jeden Fall.
Bist du noch. Die lieben Abdis sahen das verschmitzte Lächeln des Michael K. nicht mehr, als er diesen Satz und die glatte Lüge beendet hat.
Ich muss mich halt um FIBA und Euroleague-Politik kümmern jetzt.
Ja, genau, als Mediator.
So, wir sagen lieben Dank. Nicht vergessen, diese Woche gibt es auch wieder Euroleague. Die Bayern gegen Maccabi, die Berliner gegen Panathinaikos, am Wochenende Easy Credit BBL. Und wir sind nächsten Dienstag wieder am Start mit noch mehr Küchentipps und noch weniger Fieberpolitik.
Ich freue mich so. Wahnsinniger Teaser. Noch mehr Küchentipps. Nächste Woche hier im Basketball-Podcast. Abteilung Basketball mit den Küchentipps.
Die Mischung macht's. Die Mischung macht's wie in der Küche, Xandi.
Tschüss! We treat people here with complete respect. This is Germany.